So Leute, The Boys. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Fabian und Kit sind mit dabei.
Boys are back in town. Ich bin dabei. Hi. Hi.
Hallo. Was war das?
The Boys are back in town. Kennst du den Song
nicht? Ich kenne den Song, aber ich kannte die Performance bisher nicht. Deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt.
Tja.
Auch schön, ja.
Ich bin ein Mann vieler Talente. Ob man das wirklich Talent bezeichnen kann, schauen wir mal. Ich lade euch gerne mal zum Karaoke.
Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zum großen Karaoke-Podcast.
Wow. Ganz kurz, wenn ihr einen Karaoke-Song hättet, den ihr auf jeden Fall beherrscht, wenn ihr jetzt auf die Bühne müsst, welcher wäre das? Fabian, los.
Angels, Robbie Williams.
Geil. Singt jeder mit. Marco.
Boah. Wahrscheinlich was von The Killers. So. Oder ältere Lieder von Maroon 5, Alter. Geht richtig.
Ja, na klar.
Oder der Singstar-Klassiker, This Love. War, glaube ich, auf dem ersten oder auf dem zweiten
Film. Ja,
richtig.
Mega.
Das ist geil. Ja, also bei mir wäre es Neverending Story von Limahl. Ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Im Duett funktioniert das noch besser. Ja, Fabian, du hast tatsächlich, ich würde von uns dreien sagen, die richtige Antwort. Weil, egal wie gut oder schlecht du in diesem Song bist, du hörst das nicht, weil mindestens die Hälfte aller Leute in dieser Karaoke-Bar mitgrölen und deine Performance komplett übertönen werden.
Och nö, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin dann schon, also ich habe es schon ein, zwei Mal so gemacht in der Karaoke-Bar mit Angels. Da will ich dann auch der Lauteste sein. Da müssen die Gefühle müssen rauskommen. Da muss man alles hören.
Ja, muss man. Und dann geht man nach Hause, weil Angels ist das...
Ist der Rausschmeißer.
Der Rausschmeißer schlechthin. Ganz genau. Ja, aber rausschmeißen tun wir jetzt nicht, weil wir reden jetzt. Und zwar über The Boys, richtig?
Genau, über The Boys, die Staffel 2. Die süßen Buben haben The Boys gebinged. Kann man auch mal sagen, vielen Dank erstmal Amazon, dass sie uns sozusagen die Staffel zur Verfügung gestellt haben, sodass wir uns einen Podcast sozusagen vernünftig vorher aufarbeiten konnten und vernünftig aufnehmen können, damit wir, sag ich mal, diese Podcast-Episoden zeitnah nach Veröffentlichung rausballern können, sodass ihr im Prinzip alle die Folgen geguckt habt, beziehungsweise The Boys wird ja dann im wöchentlichen Rhythmus kommen, dann geguckt habt. Ja, und wir starten die erste Folge sozusagen mit der Episode 1 bis 3 der zweiten Staffel.
Sollen wir noch ganz kurz ein ganz kleines Recap für erste Staffel einfach machen, weil das ist ja jetzt nicht die erste Staffel, das ist ja nichts Neues. Und zwar ist das schon die zweite Staffel. Die erste Staffel kam ja letztes Jahr, zumindest für mich, wahnsinnig überraschend raus, Ende Juli. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte die Serie überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie geht's euch?
Nö, auch nicht. Also ich kannte auch die Comics im Endeffekt nicht. Und ich habe es ja auch tatsächlich bis vor 4 Wochen gebraucht, um die Serie mal anzufangen, weil ich auch irgendwie ein falsches Bild von der Serie hatte. Ich glaube, ich habe 1-2 Trailer gesehen. Vielleicht auch nur so nebenbei. Und ich hatte wirklich so im Kopf, dass es wäre eine reine Comedy-Serie, wo halt so das ganze Superhelden-Genre mal persifliert wird. Was ja im Endeffekt auch ist, aber natürlich auf sehr brutale und dramatische Art und Weise. Und da bin ich ja aber doch ganz froh, dass ich es jetzt doch angeguckt habe im Rahmen unseres kleinen Projektes, weil ich fand sie sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr lustig trotzdem, auch sehr, sehr brutal und einfach sehr, sehr gut.
Ja, ich habe die damals tatsächlich gut auf dem Schirm gehabt. Ganz einfach, ich hatte Bock auf eine andere Superhelden-Serie und irgendwer hat mir gesteckt, pass auf, die könnte dir gefallen, so, weil du stehst halt auf brutales Zeug und so. Und hab mir gedacht, ja, guck ich mal an. Hab sie auch gleich angeguckt, hab mir dann aber viel Zeit damit gelassen. Also ich hätte sie dann damals tatsächlich in diesen wöchentlichen Rhythmus auch gut gucken können. Ja, und mir hat sie sehr gut gefallen, einfach so, um mal ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, sonst hätte mich jetzt diese zweite Staffel auch gar nicht so gefixt. So, also ich hatte schon richtig Bock jetzt auf diese zweite Staffel, einfach weil mir ja doch ein paar Charaktere ganz gut gefallen haben. Ja. Wollen wir denn noch mal kurz so wirklich kurz und knapp erzählen, was da in der ersten Staffel passiert ist.
Bin ich dabei, auf jeden Fall. Ich meine, wir gehen natürlich jetzt auch hier davon aus, ihr liebe Zuhörer, dass ihr die erste Staffel zumindest gesehen habt und vielleicht auch jetzt schon diese ersten drei Folgen, die auf einmal released worden sind, schon gesehen habt. Deswegen, ja, werden wir da auf jeden Fall ganz kurz da mal drüber gehen. Was passiert da in der ersten Staffel? Worum geht's eigentlich generell? Was ist die Prämisse? Ist das eine Serie über Jungs im Sommer, die ihre Freundschaft entdecken, Stand-by-Me-mäßig? Oder geht es da um ganz andere Boys zum Beispiel?
Ja, ist jetzt kein Sommerferienfilm so in dem klassischen Sinne. Ja, unser Hauptprotagonist, der Huey, verliert seine Freundin auf sehr unglückliche Art und Weise. Ein Superheld namens A-Train hat sie, ja, wie soll man sagen, in Flash-Manier, in Überschallgeschwindigkeit einfach zermatscht. So, er ist durch sie hindurchgelaufen und sie sind 1000 Fetzen zerflattert. Ja, also allein dieser Einstieg das damals in The Boys Staffel 1 war ja großartig. Also man
Wahnsinn wusste war das.
Sofort,
Wahnsinn
wo man war das. Drin ist. Und so entwickelt sich das. Mhm. Ne? Huey will diese Subs sozusagen, diese Superhelden zur Rechenschaft ziehen, aber irgendwie funktioniert es halt nicht. Es wird alles klein gehalten und so schließt er sich letztlich den Boys an. Angeführt von wem?
Billy Butcher. Ein australischer, also sehr australisch sprechender von Karl-Heinz Urban gespielten, also Karl Urban, gespielten Motherfucker. Der Typ ist echt ein Motherfucker in dieser Serie. Auch so an sich ist Karl Urban ein geiler Motherfucker. Ja. Aber in der Serie noch mehr.
Auf jeden Fall. Ja, A-Train ist Teil der Seven. Ein, wie soll man sagen, dieser Superhelden.
Es ist die Justice League.
Es ist Avengers.
Ein Zusammenschluss.
Und
ja, richtig.
Man lernt so im. Also, man kann schon ganz gut, gerade in der ersten Staffel, finde ich, sehr viele Parallelen auf Disney ziehen, wenn man es mal so nimmt. Wort ist dieses große Unternehmen, vielleicht auch Disney halt einfach mal so.
Denen gehört alles, die machen auch alles. Die haben pharmazeutische Geschichten am Start, die haben Medien, also die machen Filme, die machen, jetzt hier in der zweiten Staffel kam doch irgendwie Wort Plus, der Fernsehstreaming-Dienst, den die da jetzt anbieten und was weiß ich. Also das ist halt so ein, ja, wie Disney, wie du gesagt hast, so ein richtiger Disney-Mogul. Und der hat auch diese ganzen Superhelden, mehr oder weniger, oder zumindest die großen Superhelden, unter anderem The Seven, unter Vertrag.
Und die Serie zeigt halt ganz schön, wie es denn wäre, wenn auf unserer schönen Welt tatsächlich sowas wie Superhelden existieren würden. Ja, weil es halt nicht diese flashy Helden sind, wie es halt eben bei Avengers oder bei der Justice League ist, sondern weil es halt alles in der Realität grundiert ist. Wir haben eine mega PR-Maschine hinter diesen ganzen Helden, die alle vertraglich bei Ward im Endeffekt unterschrieben haben. Es gibt riesen Castings, wenn mal einer von den sieben ersetzt werden muss. So ist es tatsächlich am Anfang der ersten Staffel auch. Weil der Lamplighter ist es nicht mehr Teil der Sieben ist und somit wird ein neuer Superheld gesucht. Richtig. Und den Platz kriegt dann im Endeffekt die Annie Starlight mit der neue Held bei den Sieben. Und sie ist auch so ein bisschen das Vehikel für den Zuschauer, dass man so hinter die Kulissen guckt. Weil natürlich hat sie auch nur diese Helden als Helden wahrgenommen, so wie man sie aus Film und Fernsehen kennt. Und durch sie erfahren wir halt, was da alles hinten dran steckt, ne? Wie durchgetaktet dieses alles ist, was da für Machenschaften, auch für dreckige Machenschaften im Hintergrund sind und dass diese Helden gar nicht so heldenhaft sind, wie man vielleicht meint.
Nee, die haben nämlich ganz schön Dreck am Stecken und das kriegen wir auch so dann im Verlauf der ganzen ersten Staffel halt mit. Auch, dass Billy Butcher im Prinzip selber so sein Rachefeldzug hat, denn irgendwie ist halt seine Frau auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und wir kriegen es auch im Endeffekt dann nachher zum Ende hin mit, dass, ja, Homelander sie weggeschafft hat. Wird das auch klar und deutlich gesagt in der ersten Staffel, dass er sie vergewaltigt hat? Auf jeden Fall hat er ein Kind mit ihr.
Ja, wird gesagt. Und da kommt auch dieser Hass von Billy Butcher halt, ja, dann, das treibt ihn halt, dieser Drang nach Rache, die Supes und eben auch gerade Homelander, der das Pendant zu Superman, dem American Boy Scout, eigentlich das personifizierte Gute, ja, darstellen soll, was aber in The Boys überhaupt nicht der Fall ist. Homelander ist ja hier so ein bisschen dieses, so eine Mischung aus Captain America, so hier patriotisch und so und eben Superman, was die Kräfte und so weiter angeht. Ja, und eben, die haben halt alle irgendwie so ein Stück weit Dreck am Stecken, wie du schon gesagt hast.
Hm. Ja, und so, ja, kurz und knapp, so endet nachher auch dann im Prinzip ja die erste Staffel. Ich meine, einen Sub bringen sie auch noch um, den Translucent.
Der kann sich unsichtbar machen.
Auch, ja, genau, auch sehr geil.
Der hat eine Bombe im Arsch. Ne?
Ja.
Also nicht von Natur aus, sondern die wird ihm eingeführt.
Obskure Sachen, ne? Ja.
Ja, richtig, ja. Genau. Aber insgesamt, also erste Staffel, also wenn ihr die jetzt noch nicht gesehen habt, Leute, macht das. Was ist los mit euch? Warum hört ihr euch das hier an? Warum hört ihr euch eine Diskussion über die zweite Staffel an, wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt? Ihr wisst, um was es geht. Es gab einen Gastauftritt von Simon Pegg, den ich super geil fand, weil es war einfach nur kurz und wir wissen alle, Simon Pegg ist ein riesen Nerd und fand ich schön einfach, dass der da mit dabei war. Und Haley Joel Osment war ja auch noch mit dabei, sag mal, von überragend. Als was war dem seine Superkraft? Das war doch einer, der so Gedanken lesen konnte.
Genau, bei Berührung oder bei Hautkontakt konnte er Gedanken lesen. Deshalb haben ihn viele Leute auch nicht anfassen wollen.
Oh, auch krass. Auch krass irgendwie.
Aber wisst ihr, warum Simon Pegg dabei war?
Weil der Yui aus dem Comic basierte auf ihm im Endeffekt. Und er war dann aber schon zu alt, um den Yui zu spielen. Und haben sie gesagt, komm, spiel den Vater.
Ach, was? Das wusste ich noch nicht. Ah, interessant. Ja. Okay.
Der Yui in den Comics sieht so aus wie Simon Pegg im Prinzip.
Ja. Witzig. Oder sehr ähnlich. Okay, da muss ich aber auch hier meinen Disclaimer raushauen. Also, ich habe die Comics nicht gelesen. Sehr viel darüber gehört, also jetzt auch im Nachhinein, was auch ganz interessant war, weil jetzt auch hier das tatsächlich, ich meine, ursprünglich auch eine DC-Serie war, The Boys. Und dann hieß es, ja, Leute, das, was ihr jetzt hier macht, gerade wie ihr die Seven halt darstellen lasst, ihr könnt uns nicht sagen, dass mit Homelander Superman gemeint ist, dass mit Queen Maeve Wonder Woman gemeint ist, The Deep Aquaman. Also jetzt, finden wir irgendwie nicht cool. Und dann durften die aber praktisch independently weitermachen. Und dann aber halt natürlich all in gehen. Und dann halt, da ging es halt dann wohl auch richtig ab. Aber selber gelesen habe ich das noch nicht. Ist aber auch hier noch auf meinem riesen Pile of Shame an irgendwelchen Comics und Büchern, die ich mir echt noch reinziehen muss.
Ich habe auch nicht gelesen. Ich habe auch nur Gutes gehört und dass sie halt sogar deutlich brutaler sein soll als die Serie. Also auf jeden Fall vielleicht mal lesenswert.
Ja. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil die Serie ist nicht für Zartbeseitete, was auch die gleich in der ersten Folge ja von der zweiten Staffel auch, erstmal in der ersten Folge der ersten Staffel, gerade was du gemeint hattest mit Huey, und seine Freundin, ha, lovey-dovey, oh, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch, oh, komm her, zack, hat er nur noch ihre Hände in den Händen, weil einfach A-Train durchgerannt ist, voll auf Compound V, was dieses Superhelden-Serum ist, das auch Babys verabreicht wurde von Wort, um eben diese Superhelden zu erschaffen. Die werden nämlich nicht einfach geboren, sondern tatsächlich, die werden einfach erschaffen, was dann auch so ein bisschen Aufhänger jetzt auch in der zweiten Staffel dann sein wird. Zumindest wenn man sich die ersten drei Folgen auf jeden Fall mal anschaut, definitiv.
Fand ich auch übrigens überragend, die Szene in der ersten Staffel, wo Butcher mit dem Baby rumläuft. Und das Baby aus seinen Augen schießen lässt. Da hat er, wo sie eben dieses Geheimnis erstmal aufdecken, dass die als Babys mit Compound V quasi infiziert werden. Und dann werden sie halt umgestellt und dann holt er einfach dieses Kind raus und schießt damit die Leute ab. Und ich hab mir fast ein bisschen gewünscht, dass das Kind einfach mitnimmt und so als Sidekick oder als Waffe behält. Ist leider nicht passiert, aber hätte ich sehr schön gefunden.
Schön Windelman, Alter.
Windelman. Geil. Finde ich schon ganz gut, ja, auf jeden Fall.
Okay, komm. Mhm.
Ja, aber wie viel muss man da jetzt über die erste Staffel noch sagen? Also wie gesagt, ihr habt das sicherlich schon gesehen, ihr alle. Also wir könnten wegen mir auch direkt in die zweite Staffel mit reinhauen, oder?
Eine Frage hätte ich noch kurz zur ersten Staffel.
Ja.
Nach Staffel 1, wer war so euer Lieblings-Superheld? Also von den Seven jetzt vielleicht mal?
Also es ist schon so, dass Starlight natürlich da, wie du das auch schon gesagt hast, das ist so das Vehikel, damit sollen wir uns auch ein bisschen identifizieren. Die war mir natürlich sehr, sehr sympathisch. Auch sehr sympathisch gespielt von, ich glaube, Aaron Moriarty ist das. Aber ansonsten würde ich persönlich für mich sagen, ich finde irgendwie alle cool. Black Noir, einfach dieser Batman-Verschnitt, der einfach nicht redet und schier irgendwie gefühlt unbesiegbar ist. Aber auch irgendwie eine Faszination für Homelander, der einfach ekelhaft, pervers, krank ist, mit einem
Ja, das ist.
Muttermilchkomplex und boah, also das muss ich ja sagen, wurde auch richtig gut gespielt. Also ich war teilweise echt, echt angewidert. Aber ich meine, war trotzdem cool. Also, aber von den Seven, keine Ahnung, könnte ich dir jetzt auch gar nicht sagen. Also die waren alle haben irgendwie was in meinen Augen zumindest.
Ja, ich fand auch Translucent gar nicht so verkehrt. Ich meine, der Typ, ich weiß nicht, der war unsichtbar. Ich meine, ist
Gut,
schon
er war
geil.
pervers, er war ein
Ja, er war
Spanner.
pervers, ja. Nein, die hatten schon
Wenn ihr
alle
eine
was. Das
Superkraft
ist das.
hättet, welche hättet ihr?
Hä?
Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche hättet ihr gern?
Ja, ich wäre schon gern mega schnell,
Unsichtbarkeit.
so.
Mega schnell. Also ich sag jetzt
Ja.
mal, ohne dass da irgendwelche Probleme sind, weil man sagt jetzt so, oh ja, aber wenn du fliegen kannst, dann kriegst du aber keine Luft, wenn du so hoch bist und so weiter. Sagen wir aber ohne das alles, sondern einfach nur hier. Also ich würde mich gerne teleportieren können. Das ist, glaube ich, ganz geil.
Also auch
Morgens
geil.
aufstehen, kurz ins Bad und dann zack, bin ich auf der Arbeit.
Ja.
Oder in einem Banktresor und muss dann danach nicht mehr arbeiten, je nachdem. So wäre es bei mir zumindest.
Ich wäre schon gern so ein Speedster, so mega schnell, glaube ich. Das wäre geil. Hätte ich Bock drauf.
Ich glaube, ich wäre so der Aquaman. Einfach mit Fischen reden.
Mit Tieren reden oder einfach gut mit Tieren reden? Oder mit Fischen reden?
Einfach mit Fischen reden.
Auch sehr gut. Auch schön.
Und
Auch
dann
schön.
hast du auf einmal halt keine Beine mehr, sondern eine Schwanzflosse.
Ach so, ein Dekreten, okay, nee, okay, ich will doch kein Aquaman sein. Nee, dann.
Ah, du meinst hier die Kiemen, meinst
Die
du?
Kiemen, sorry,
Ja.
ja, nicht Kreten, die Kiemen, genau. Das, nee,
Ja.
nee, er ist zwar wunderschön innerlich, aber dann bin ich doch eher der Homelander. Ganz bescheiden würde ich einfach den Homelander machen.
Super, einfach super,
Ja,
Superman-Kräfte.
einfach
Fliegen,
alles.
Laserblick,
Extrem
alles.
schnell, extrem
Auch
stark.
gut.
Das wird mir schon reichen.
Extrem
Das wird mir ja
geil.
schon reichen. Ich bin ja nicht anspruchsvoll.
Also extrem cool bist du ja schon, Fabian, muss ich ja schon
Oh.
sagen. So. Ja, aber zweite Staffel. Also, zweite Staffel. Können wir wegen mir starten? Direkt rein.
Okay.
Da gibt's ja, es gibt ja mehrere, so ein bisschen so Handlungsstränge, die es ja da gibt. Wir haben ja, das teilt sich ja so ein bisschen auf. Du verfolgst ja im Prinzip zwei, manchmal drei Handlungssträngen. Du hast halt hier die Seite der Boys natürlich, in denen dann halt denen ihre lustigen Streiche erzählt werden und ja dargestellt werden. Du hast dann die Seite von Ward, also praktisch die Superhelden selber, so Homelander, Queen Maeve und so. Und du hattest das jetzt hier auch geschrieben, also als auch dritter Handlungsstrang, so The Deep. Weil der wurde ja in der ersten Staffel ja von den Seven rausgeschmissen
Genau.
und erfährt da so ein bisschen eine, ja, so eine Midlife-Crisis, weil er irgendwie mitten ins Nirgendwo versetzt wird, in der es auch nicht wirklich viel Wasser gibt, den er wirklich schaffen kann. Schon ganz cool. Über was wollen wir zuerst reden?
Also ich muss sagen, dass ich fand, gerade in den ersten drei Staffeln war tatsächlich die einzige Storyline oder der einzige Handlungsstrang, der mich gar nicht enttäuscht hat, war für mich tatsächlich die von The Deep, weil irgendwie fand ich alles, was mit ihm war, total strange, aber auch total witzig. Und teilweise habe ich dann aber sogar ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Und dann diese Einführung in diese Sekte fand ich, in die Kirche, Entschuldigung, fand ich sehr interessant. So, wo geht es noch hin? Was kommt da noch? Also, ich
Ja.
finde, die anderen
Also
waren auch gut, aber die hatten so immer so ihre kleinen Dinge, wo ich dachte, okay, aber gut, klar, der Dieb hat auch die wenigste Zeit. Vielleicht war es deshalb einfach einfacher, da mich mehr anzusprechen, aber das hat mir
es
ein
war
bisschen
einfach ein
gefallen.
bisschen intimer.
Ja.
Ein bisschen intimer, weil du ihn siehst und es geht nur um ihn praktisch dann und nicht um
Ja.
Homelander gegen die und die oder Huey gegen Butcher und so weiter. Sonst da geht es wirklich um ihn und wie er sich ja im Prinzip bessern will. Ich muss auch sagen, fand ich ganz interessant, weil der, wie gesagt, der hat ja diese diese Midlife-Crisis, dass er sich halt so irgendwie, der ist irgendwie auf so einem Kinderwasserpark oder so und macht da irgendwie die Leute dumm an und ja, wird dann auch verhaftet und nicht Hawkeye, sondern Eagle the Archer.
Ja. Hätte auch Hawkeye sein können, auf jeden Fall.
Hätte auch Hawkeye, ja, also was hat er für eine Superkraft? Der Typ, der hat einfach nur einen Köcher. Der hat nur einen Köcher und einen Bogen, ja, glaube ich.
Mehr kann nicht. Extrem kann sehr geil gut zielen. Pfeil und Bogen schießen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber genau, ja, richtig, so, aber ich fand das schon so geil, wie er da auf diesem Spielturm stand. So die Hände weit ausgebreitet, die Cops um ihn herum so. Und da ist halt so eine Spielzeugpistole und die ist genau auf seinen Schritt gerichtet, so dass im Prinzip diese Spielzeugpistole sein Penis ist. Ich habe so gelacht. Ich fand das so gut, weil er ja auch gerade in der ersten Staffel halt so sehr sexistisch aufgefallen ist halt, ne?
Ja, volle Kanne. Also er hat ja, also erste Amtshandlung, als er mit Starline alleine war, als sie gerade neu dran war, erstmal Hose runterlassen, sage ja hier mal, erstmal hier schön willkommen heißen.
Ja.
Und ja, das ist einfach ein sexistisches, frauenfeindliches Arschloch. Einfach
auf da. Jeden Fall.
Ja, genau. Und das das wird aber dann jetzt hier wieder, ja, wird jetzt praktisch von diesem Eagle the Archer aus dem Knast geholt. Und es beginnt eine Art Rehabilitationsprogramm. Weil er ihn irgendwie bringt, so, ja, hey, du musst jetzt erstmal mit dir ein bisschen selber klarkommen. Ich habe hier ein Programm, das hat mir sehr geholfen. Und dann kommt diese Einführung dieser Kirche. Wie heißt denn, weiß jemand von euch gerade, wie die Kirche heißt? Oder wie dieses Dings heißt? Oh Mist, das wüsste ich jetzt leider auch nicht gerade. Auf jeden Fall ist das ist keine Sekte. Zwinker, zwinker. Und das finde ich, das ist schon krass irgendwie, und der wird da halt jetzt gefangen, und sollen wir da jetzt einfach querbeet gehen, was die Timeline angeht, dass wir jetzt einfach seine Story weitererzählen, zweite, dritte Folge, oder sollen wir da jetzt erst die anderen Sachen besprechen, Folge für Folge?
Ja, nee, können wir erstmal auf dem seine Arc, würde ich mal sagen, eingehen.
Ja.
So groß ist sie ja im Endeffekt ja auch gar nicht, weil er wird dann vorgestellt, dieser Sektenführerin, sage ich, oder ist es ja nicht die Führerin,
Das ist irgendeine, die da halt mitarbeitet. Das ist doch hier die Gretchen aus Breaking Bad. Das ist
die Gretchen aus Breaking Bad und Susan Bunch.
Ich hab's mir doch gedacht.
Da ist sie die.
Ja. Nee.
Doch, da ist sie die neue Frau von Ross, erster Ex-Frau. Und.
Keine Ahnung, Mann. Ich hab Friends vor 15 Jahren zuletzt gesehen oder so.
Und die ist mir irgendwie. Die arme Frau kann da nichts dafür, aber die ist mir wahnsinnig unsympathisch. Immer wenn ich sie sehe. Also, die fand ich schon. In Breaking Bad war sie mir unsympathisch, wobei sie da überhaupt nichts falsch gemacht hat. In Friends hat sie auch nichts
eigentlich
falsch
gemacht. Eigentlich ist ja eine ganz nette einfach, war sie ja da auch so ein bisschen, zwar schon ein bisschen herablassend und so, aber hier ist es ähnlich, die wirkt halt einfach sehr nett, aber allein durch dieses, du weißt, dass da irgendwie so diese Sekte, diese Kirche dahinter steckt, das gibt der, also dafür ist sie aber gut gecastet, weil die hat so dieses leicht Quere, also irgendwie so, die ist ein bisschen weird, aber du weißt nicht warum.
Sie hat so sein Ton.
Und das kommt so ein bisschen. Ja, genau, richtig. Dafür, hey, Casting ist gut. Und der, und die trainiert den so ein bisschen, sagt so, ja, hey, das kriegen wir schon hin. Aber dafür, dass es halt klappt, musst du dich erstmal selber akzeptieren, weswegen dann hier Eagle the Archer dann auch gesagt hat, so, ja, komm, wir nehmen mal ein paar Pilze, ne? So ein bisschen mellow, ein bisschen chillen und was weiß ich. Aber am Ende nimmt praktisch nur The Deep diese und wird dann in seinem Zimmer eingeschlossen. Und das finde ich auch in einer weird, krass, eklig, geilen Szene. Kriegt er auf diesem Shrooms-Trip, fangen dann seine Kiemen an zu reden mit ihm. Ja. Und und dann kommt halt praktisch, dann findet er praktisch über sich selber raus, er muss sich selber akzeptieren, diese Kiemen sind ein Teil von ihm und er ist einfach nur scheiße zu den Frauen, weil er in Anführungsstrichen weiß, dass sobald sie seine Kiemen sehen, sie sich über ihn lustig machen werden. Dazu muss man aber auch in der ersten Staffel wurde er dann auch von einer dann auch tatsächlich sexuell belästigt oder wirklich sexuell missbraucht, indem die halt irgendwie die Frau ihm da irgendwie an den Kiemen so eklig rumgemacht hat. Und dann hat er so ein bisschen seine eigene Medizin zu spüren bekommen. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen ein bisschen abgefickt. Und ja, und dann hat er praktisch dieses tiefe Gespräch mit seinen Team, um sich zu, sich da mit denen zu versöhnen, um sich selber zu akzeptieren, zu wissen, dass er Scheiße gebaut hat. Und das ist mit einem wunderschönen Duett von You Are So Beautiful To Me gesungen. Und ich werde es jetzt nicht vorsingen. Fabian, bitte!
You are so beautiful to me.
Wunderbar. Sehr gut.
Wunderbar, ihr kennt das Lied. Auf jeden Fall akzeptiert er sich dann und ja, das war es dann, glaube ich, auch in der zweiten Staffel dann auch mit ihm. Ne?
In der zweiten Folge.
In der zweiten Folge, Entschuldigung, ja.
Ja, da kommen noch ein paar, zweiten Folge, paar zweiten sehr Folge. Schöne Momente, auf jeden Fall.
Mhm. Ich fand es auch, also ich muss sagen, die erste Szene, wo er mit seinem Team geredet hat, die fand ich komisch.
Ja.
Aber als er dann gab es ja einen Schnitt und dann kam was anderes und dann kam wieder ein Schnitt und dann hat er angefangen zu singen. Da hat es mich dann, da saß ich wirklich auf der Couch und hab Tränen gedacht, weil es einfach so dumm ist. Und weil aber gerade diese Momente mit Deep im Endeffekt einfach immer so die Spannung brechen und so mehr oder weniger ein bisschen Gag-Feuerwerk sind. Liebe ich den Charakter irgendwie Comic mittlerweile. Und also für mich ist er. Also mit einer der interessantesten, weil ich wirklich sehen will, inwieweit seine Rehabilitation, sein Redemption vorangetrieben wird, ob er es im Endeffekt schafft oder wie sehr er auch in diese Kirche investiert ist oder wie, ob er das nur als Mittel zum Zweck sieht. Irgendwie hat er mich. Ich finde den wahnsinnig interessant.
Bin da auch sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Und gerade in der Folge drauf kommt es ja dann auch tatsächlich schon so, dass er für sich selber oder halt eben von dieser Church, von dieser Kirchendame gesagt bekommt, ja, hey, jetzt ist die Zeit, du musst jetzt helfen. Und er bekommt dann praktisch hier den Auftrag, dass er dann die Boys halt dann aufhalten soll. Da kommen wir nachher dann nochmal dazu, wie er das oder warum das die aufhalten soll. Dazu, ja. Aber wie geil ist es eigentlich, dass der, also die Szene fand ich eigentlich ziemlich cool an sich, als die da hier auf dem Boot waren und angegriffen wurden von The Deep. Und die endete einfach in einem Schlachtfeld. Ich hab mich nicht mehr bekommen. Es war so absurd und es war so The Boys. Ich fand das wunderbar und dass der danach einfach so krass ist und dann halt einfach noch danach trauert. Wie heißt der Wal nochmal? Irgendwie Betsy oder Bessie? Irgendwie keine sowas. Ahnung. Dann sagt dann auch so, ja, aber sie ist und was weiß ich. Und fand ich geil. Also ich bin auch sehr gespannt. Also Deep ist jetzt mittlerweile auch tatsächlich so ein kleiner Favorite auch von mir geworden. Einfach, weil ich wissen will, was passiert jetzt.
Ja. Ja. Mich interessiert es halt, ich meine, die trinken da immer, wie heißt das?
Fresco.
Oder so?
Fresco.
Diese Sprite-Dings. Also was ist das für ein Zeug so, ne? Also warum?
Also da habe ich auch schon gedacht am Anfang, ob sie da irgendwas drin haben, was die gefügig macht. Aber es ist ja in der ersten Szene tatsächlich, in der ersten Szene so, dass Eagle the Archer also ein Sixpack kauft. Also da habe ich mir gedacht, okay, da kann ja nichts im Endeffekt drin sein, außer die produzieren es in großen Stile, um irgendwie Leute abhängig zu machen. Aber es ist tatsächlich in jeder Szene, wo mit diesen Sektenmitgliedern mehr oder weniger interagiert wird, trinken sie dieses Fresca-Zeugs. Also irgendwas.
Oder es ist einfach nur krasse Schleichwerbung.
Gibt es denn wirklich?
Ja, hier, The Boys finanzieren sich nicht alleine durch Amazon, sondern hier muss das gute Sponsorengeld her. Fresca, bitte sponsert uns, okay? Hey, Fernsehsessel, kommt, schreibt uns.
Ach, tatsächlich? Nein, das gibt's ja wirklich.
Fresca gibt's wirklich. Gehört zu Coca-Cola. Wahnsinn. Gehört zu Coca-Cola tatsächlich. Ja.
Ich kaufe auch nur noch Fresca.
Ich weiß auch gar nicht, nach was das schmecken soll. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Grapefruit-Ding.
Nee, denn doch nicht.
Es gibt drei verschiedene Sorten. Es gibt Black Cherry Citrus, es gibt Peach Citrus und es gibt Original Citrus. Also alles mit Citrus, einmal nur Citrus, einmal mit Pflaumen, mit Pfirsich und einmal mit schwarzer Kirsche.
Obwohl
Kirsche könnte geil sein.
Also Fresca, falls ihr Bock habt.
Ja, schreibt uns an.
Wir treten dafür auch in die Sekte ein, das ist gar kein Problem.
In die Fresca-Sekte.
Alles für Fresca.
$23 für 12 Dosen, ihr habt den Arsch offen.
Entschuldigung. Aber es ist ein gutes Produkt, da lohnt sich doch der Preis bestimmt, Kit, oder?
Sponsoring für den Arsch, auf jeden Fall.
$39.90. Junger Vater. Okay. Nein. Lassen wir. Nein, bitte. Doch, sponsert uns. Macht mal. Das wird jetzt der Josh Hartnett und Fresca. Der Fresca-Sessel wird das jetzt umbenannt. Naja, lasst uns nicht weiter darüber reden. Aber das mit The Deep, das war's jetzt aber mit den ersten drei Folgen. Ne?
Also auf jeden Fall.
Jetzt hier praktisch. Ja. Dann versucht die aufzuhalten und das klappt dann nur so ein Viertelchen. Genau.
Weil halt eine Riesenwurst ist. Dazu nochmal ganz kurz, weil ich finde die Szene, sie wirkt so schön episch. Und man denkt auch so, ja okay, jetzt kommt hier wirklich eine Hai-Armee, was ja vielleicht doch nicht so unproblematisch sein sollte. Und er reitet auf diesem Riesenwal und er kriegt diesen Moment, wo er dann auch im Slow-Motion die Kamera fährt und in die Kamera guckt. Und er wirkt dann so ein bisschen bedrohlich. Ja gut, aber
dann steht aber er da, stellt sich den Boys er in ist halt den wirklich Weg, so ein, heroisch.
Er kann halt einfach gar nichts bewirken. Und das finde ich so schön, immer einfach dieses Rumgehacke auf Aquaman, auf The Deep, auf whatever, auf dieser ganzen Idee von diesem bestimmten Superhelden, der mit Fischen reden kann, die dann und mit Meeressäugern, die dann aber im Endeffekt gar nichts bringt. Das fand ich wirklich schön, wie sie das gemacht haben. Und er hat mir dann auch.
Darf ich auch nochmal ganz kurz sagen, wie sollen denn eigentlich diese Kiemen funktionieren, wenn der einen Anzug anhat?
Ja.
Habt ihr da schon mal drüber
nachgedacht? Voll unlogisch.
Das war das Erste, was ich an dieser Szene gedacht habe. Weil, Leute, erstens, tragt eure Masken, okay? Aber ihr. Nur, dass ihr es wisst, also auch hier, wenn man jetzt hier eine Maske auf hat natürlich, jetzt in der U-Bahn oder so, man merkt schon, es ist ein bisschen weniger. Also man merkt schon, es ist ein bisschen schwieriger zu atmen. Und wie soll er das machen, wenn er vor allem nicht hier so ein dünnes Stoffding da, sondern das ist ja richtig wahrscheinlich dickerer Stoff. Wie soll das funktionieren? Aber naja, man kann sich über andere Dinge aufregen. Das war nur ganz kurz. Und dann haben die Kiemen angefangen zu singen und dann war alles so ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Ich mach da einfach mit. Und hab mir ein neues Bier aufgemacht.
Ich auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir trinken Bier. Alle drei. Wir trinken
Bier. Ich bin geschockt.
Ja.
Ja.
Ich dachte, ich bin der Einzige.
Das ist aber auch... Nein, das passt. Das passt aber auch irgendwie so. Weil das ist wie gesagt, einfach... Das ist eine... Boys, finde ich einfach... Schon eine Serie irgendwie, das ist auch nicht irgendwie zum mal hier nebenher beim Mittagessen angucken oder so, finde ich, sondern schon da muss man auch dabei sein, weil da passiert so viel, so wirklich in jeder zweiten Minute oder so, dass man da schon am Ball bleiben muss. Ja. Fünf Bier sollte man nicht trinken, aber so für ein Bier und Chips und wie im Kino, das geht schon.
Auf jeden Fall, ne? Ich meine, da kommt da mal ein Gag um die Ecke, dann auch die News sind zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man mal so im Fernsehen guckt, was da abgeht dann, ne? Also wenn so Schlagzeilen irgendwo mal auftauchen oder so, das ist schon ganz geil gemacht. Also ich finde, mal so jetzt auch mal das vorwegzunehmen, finde schon eine mega gute Serie und auch eine mega geile Staffel. Also ich finde, jetzt die zweite Staffel fand ich sogar noch besser als die erste Staffel, um mal so schon mal was vorwegzunehmen. Aber wir können ja gerne weitermachen mit
absolut.
Mit Ward und dem Homelander sozusagen. Ne, Ward ist ja das große Unternehmen und wir sehen erstmals, meine ich, dem Präsidenten sozusagen oder CEO oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Stan Edgar, hier gespielt von Giancarlo Esposito. Und Fabian hat so schön geschrieben, er hatte halt Breaking Bad Vibes, ne?
Eindeutig, weil im Endeffekt ist es mehr oder weniger die gleiche Rolle, weil in Breaking Bad als Gustavo war er auch so eigentlich wahnsinnig sympathisch und nett, aber halt auch ein kaltblütiger Mörder. Also der hat so dieses Chamäleon im Endeffekt, dass er halt die Farben wechseln kann, einmal von aufständigem, anständigem Geschäftsmann, wie er da sein Hühnchenladen leitet und dann sobald
Los Boyos Hermanos,
genau, und sobald dann ihm jemand umkommt, ja, dann schneidet er ihm halt mit dem Teppichbodenmesser den Hals auf und lässt ihn ausbluten. Und so macht er das bei The Boys eigentlich auch, wo man am Anfang denkt, der scheint ja ganz sympathisch oder was heißt sympathisch, ist das falsche Wort, aber normal zu sein. Und schafft es dann halt allein mit Blicken oder so ein bisschen, wie er seine Stimme ändert, dass man einfach mega Schiss vor ihm kriegt und mega Respekt vor ihm hat.
Das ist geil bei Breaking Bad. Also du siehst halt, wenn, genau wie du es gesagt hast, er hat dieses Chamäleon-mäßige, er macht das mit den Augen. Da müsst ihr mal drauf achten. Das macht er jetzt bei The Boys nicht so unbedingt, weil da redet er ganz normal. Er hat nicht dieses kühle, kalkulierte Sprechen, wenn er praktisch hier Gustavo Fring ist. Und nicht hier Gustavo von Los Boyos Hermanos. Der redet schon normal. Aber du siehst das trotzdem in den Augen, dass er einfach, das ist kühl, da ist nichts dahinter. Mhm. Der Typ ist fast, der ist eigentlich tot. Genauso wie wenn er hier Moff Gideon in The Mandalorian spielt er ja auch mit. Auch als böser Oberbösewicht sozusagen. Hier für die galaktische, für das, ja, die das Äquivalent der SS in der im Imperium, und das ist auch eine geile Rolle, und ich freue mich immer, wenn ich Giancarlo Esposito irgendwo sehe, weil ich weiß, der Typ, der delivered, von Do the Right Thing über jetzt wird er, ich werde mir das wahrscheinlich zum ersten Mal auch Vollpreis kaufen, das neue Far Cry, in dem er der Bösewicht spielen wird. Ich bin sehr gespannt und ich habe Bock drauf, und aber auch hier, ich war sehr überrascht, weil ich meine, dass der auch in der letzten Staffel kurz mal da war.
Ich weiß das gar nicht.
Wenn, dann müsstest du das wissen, Fabian, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich sehr überrascht, ja, dass der einfach, ich sag jetzt mal wirklich auch relativ unzeremoniell, vielleicht weil er in der ersten Staffel schon gezeigt wurde, er war einfach da, und da war nur so dieser Leonardo DiCaprio-Moment in Once Upon a Time in Hollywood, wenn er auf diesen Fernseher zeigt, das ist Giancarlo Esposito. So war das bei mir, und ich habe mich sehr gefreut. Und also, okay, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch weiter passiert.
Ja, ja. Wobei er muss halt aufpassen jetzt, dass er nicht so diese, nur noch diese Rolle spielt halt, ne?
Hat er ja gerade nur.
Ja, ich glaube, da ist es fast schon zu spät. Also, aber ich finde es halt auch immer, also ich finde es nicht verwerflich, weil wenn es halt jemand wirklich extrem gut kann oder wenn es sein Markenzeichen ist, dann finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dann brauche ich den auch nicht in der Rom-Com unbedingt zu sehen als Love Interest von irgendjemand.
Oh Gott, könnte ich mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich mir denke so, okay, wenn er jetzt hier seiner Frau ein schönes Essen macht und so, ein geiles Gulasch oder sowas, dann wird sie ja auch nicht wissen, aus was das Fleisch ist. Also ich weiß nicht.
Ich habe ihn vor kurzem schon in so einem Disney-Film gesehen, Stargirl oder so, ist auf Disney Plus auf jeden Fall. Da spielt er so einen schrägen, ja, was ist das, so ein schräger Erfinder-Onkel. So irgendwo abgelegen in der Wüste so ungefähr oder in so Bergen oder so. Also war schon sehr merkwürdig, ihn in so einer Rolle auf jeden Fall zu sehen. So, also da passt tatsächlich jetzt hier dieser eiskalte Geschäftsmann, der über Leichen geht, deutlich besser zu ihm halt einfach, ne? Ja. Und wir sehen auch noch jemand anderen, der immer mal wieder scheinbar den gleichen Namen kriegt. Robert Singer, hier gespielt von Jim Beaver, und Supernatural-Fans kriegen da vielleicht
da klingelt's.
Genau, da klingelt's, ja. Denn Jim Beaver hat ebenso ein Bobby Singer in Supernatural gespielt, und das nicht nur über eine Staffel, sondern gefühlt 10 Staffeln lang. Er spielt hier aber keinen Dämonenjäger oder so, sondern den, was war er, Fabian? Der
US-Verteidigungsminister.
Verteidigungsminister, genau. Und da, wo wir in der ersten Staffel aufgehört haben, versucht Ward sozusagen wieder ein bisschen Gas zu geben. Sie möchten, dass die Seven sozusagen Teil des Militärs werden und verhandeln da am großen runden Tisch. Kommen aber irgendwie nicht so wirklich zum Ergebnis.
Fand ich aber auch eine schöne Szene, weil man da auch so diese Vertragssprache mitgekriegt hat und um was sie sich überhaupt unterhalten. Auch diese Formulierung von wegen, man ist bemüht, relativ wenig Kollateralschaden irgendwie mitzunehmen, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, also das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Also im Endeffekt ist es ihnen einfach scheißegal, wer dabei drauf geht, solange sie halt irgendwie ihr Ding durchziehen. Und gleich.
Ja, wobei das war ja auch in den Avengers-Filmen immer so ein bisschen so dieses Ding, was hat's mit Kollateralschaden und so zu tun? Und deswegen, also es ist schon, ich sag jetzt mal wirklich, also das ist schon in Anführungsstrichen realistisch, wenn das jetzt halt wirklich mit, wenn jetzt wirklich Superhelden oft existieren würden. Insofern ist das schon cool, dass das halt irgendwie so auf einer gewissen Art geerdet ist, dass man halt sagt, okay, auch das gehört ein Stück weit dazu. Auch langweiliger Fachjargon. Und ja, sowas in der Art, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Es macht so dieses Worldbuilding auch ein bisschen aus, finde ich.
Ne, und Anlass dieser ganzen Geschichte, wieso sie halt Teil des Militärs werden wollen, war, es ist so ein Subterrorist sozusagen auf den Plan gekommen, den Black Noir gleich in der, ja, war, glaube ich, sogar die erste Szene jetzt in der ersten Folge halt gleich eiskalt umbringt.
Und wie?
Ja.
Und wie? Ja. Also auch hier wieder, es fängt gut an, wenn der, wenn einer der Terroristen, also das ist ja so eine kleine Terrorzelle, die er halt dann auseinander nimmt, unter anderem eben dieser Super-Terrorist, Super-Villain, indem er dem einfach praktisch am Kopf packt, dann die andere Hand an den Kiefer und dann einfach mal kräftig zieht.
Ja.
Oh, boah! Ja. Also da dachte ich mir auch so, okay, also zum Glück habe ich gerade nichts gegessen. Ja. Sieht man auch nur eine Sekunde, aber es ist effektiv. Erst wenn du es wirklich nur ganz kurz zeigst, nicht lange drauf bleibst, Wahnsinn. Effektiv einfach.
Aber du sagst ja, es ist so schnell vorbei. Sub-Villain, ne? Aber hat nur Homelander hat immer Villain gesagt, ne? Bösewicht im Prinzip, also oder?
Ja, die anderen möchten irgendwie
die anderen Super haben immer Terrorist sagen. Gesagt, ne?
Was ja auch immer den Homelander so ein bisschen jetzt gerade mit Wort auch so.
Ja, weil er sieht sich halt als Held, ne? Und bekämpft.
Nicht nur als Held,
stimmt.
Als wirklich besser als alle andere, also als das wirklich stimmt. dieses, da gehe ich vielleicht schon ein bisschen vor, aber er bekommt diesen Gottkomplex.
Ja.
So ein bisschen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich jetzt auch schon gedacht habe, in der ersten Staffel passiert das, dass der einfach jetzt snappt und jetzt komplett loose ist, weil er einfach keinen Bock mehr hat und keinen Fick gibt, weil er ist besser als alle anderen. Das ist aber jetzt hier noch nicht passiert. Der hat sich ja noch relativ unter Kontrolle, aber ja, genau. Und das das kommt dann aber über die Staffel hinweg, dann wird das dann auch immer spannender, weil er da eben wirklich super krank wird einfach. Er geht ja auch irgendwie in dieses Büro von der Stillwell, also was war die Vizepräsidentin von Ward?
Ja.
Ja, die er in der letzten Staffel gekillt hat und findet dann, weil die halt gerade, weil die halt irgendwie gerade ein Kind gekriegt hatte und entsprechend noch stillt, findet halt in ihrem Kühlschrank, der in diesem Büro, das gerade ausgeräumt wird, findet der noch so eine Flasche Muttermilch. Und das ist so dieses Ding, wo ich es einfach so, Alter, bist du ekelhaft. Also so richtig so, keine Ahnung, so, wow.
Ja,
weil er da wirklich rangeht und dann auch noch richtig so.
Er trinkt sich so normal, er lutscht es dann noch so aus und so, oh, wo ich mir auch gedacht habe, okay, Bruder, was ist los bei dir?
Ja, das ist dieser Komplex, den der halt einfach hat. Und das ist schon krass. Und dann kommt ja auch die Nachfolgerin von der Stillwell, die Ashley.
Ja.
Die so ein bisschen da jetzt gucken soll, dass der Homelander halt alles kriegt, was er braucht. Versucht auch ein bisschen den im Zaum zu halten, was aber auch überhaupt nicht funktioniert.
Nein.
Also ich glaube, das kommt relativ früh auch dann raus, dass indem Ashley dann sagt so, ja, hey, Translucent ist ja tot. Achso, ja, stimmt, Entschuldigung, ich habe ja die Beerdigung noch vorweggenommen. Die Beerdigung von Translucent.
Die war überragend.
Und das, mit einem leeren Sarg.
Ich fand es so gut, vor allem dann halt auch wieder, das war ja direkt am Anfang, nachdem Black Noir eben diesen Terroristen gemeuchelt hat. Und dann gibt es eben den Schnitt auf die Beerdigung von Translucent. Und es ist einfach so dumm, wie sie die ganze Zeit diesen Sarg zeigen wollten. Nichts, ein gläserner Sarg und man sieht halt, es ist nichts drin. Und dann diese Rede von Homelander und dann fängt Starfire auf einmal an zu singen und singt so einen Song für ihn. Und dann, am besten fand ich aber diese Fotokollage, die im Hintergrund die ganze Zeit durchlief, wo einfach die ganze Zeit Bilder waren, wo teilweise gar nichts drauf war und einfach die anderen und dann so ein Hut nebendran, weil man sieht Translucent logischerweise nicht. Und das fand ich so geil, weil das einen dann wieder komplett nicht rausgenommen hat, sondern eine komplett andere Emotion wieder gegeben hat, wo man im ersten Moment noch dachte bei Black Noir, wow, what the fuck.
Und dann, du weißt ja auch, was passiert.
Und dann hockt man auf der Couch und lacht sich den Arsch ab, weil Ich fand, das war so dumm. Aber genauso wäre es wahrscheinlich, genauso stelle ich mir das vor, wie man so eine, das Ganze zelebrieren würde und danach auch der rote Teppich und so. Und das habe ich so gefeiert.
Gold war das.
Ja.
Gold war das.
Aber das machen sie ja oft, ne? Sie zeigen halt so irgendwie eine echt krasse und auch teilweise explizite Szene so, ne? Und dann halt harter Schnitt komplett zu was anderem und teilweise auch was zu so ja, sehr fröhlichem halt einfach, ne? Ich sag mal, Homelander, hast du ja schon angeteasert, Kid, der ist ja halt total fernab von jeglichem, so, ne? Und die Ashley stellt ihm halt so ein neues Mitglied der Seven vor, hier, ja, wie heißt der? Blindspot, also ein blinder Superheld. Ne? Und er sagt so, ja, zeig mal, was du drauf hast. Diversity, ne?
Auch ganz groß.
Er macht da so ein bisschen so blind. Schattenboxen und dann knallt er den halt einfach voll auf die Ohren und da, oh Gott, ich hab...
Alter, krasse Szene auch hier. Also auch wieder so aus dem Nichts mehr oder weniger.
Ja, und aus dann dem einfach Nichts, ja.
Bam.
Ja, ja.
Wahnsinn. Ah, geil. Ja, richtig. Und da kam einfach schon rüber, okay, die Ashley hat ihm gar nichts zu sagen.
Nein.
Und es gibt ja auch eben, und es gibt ja, nee, und es gibt einfach dann, ja, und dann wollen sie natürlich auch so ein bisschen dieses Image dann nochmal wieder aufwerten und so, wollen dann hier dann auch so eine PR-Kampagne starten und die machen auch richtig Marktforschung dann auch, dann so, ja, wo sie dann halt Leute befragen, so, ja, was löst in ihnen auf, wenn sie Super Bösewicht hören oder ja, Super Villain oder Super Terrorist und so. Und da stellt sich halt der Homelander auch gegen das, was die Marktforschung eigentlich gut findet. Und er will halt, dass das so durchgezogen wird. Mhm. Und das ist halt das ist krass. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt hier Blindspot rausgeflogen ist, wurde dann gleich noch eine neue Superheldin als Teil der Sieben vorgestellt, von dem der Homelander nichts wusste, auch nicht von ihm abgesegnet, weil das wohl von ganz oben kam. Und das ist Stormfront. Und ich muss da gleich vorab sagen, also ich habe jetzt auch keinen Trailer oder sowas irgendwie vorab gesehen. Mhm. Und bei Stormfront, das fand ich super weird. Also ich saß dran und dachte, okay, das ist hier, this is Stormfront. Und ich saß da dran so, was? weil Stormfront, Sturmfront, okay, macht Sinn, weil die hat irgendwie Elektrokräfte, ja, und so, kann auch fliegen, aber Stormfront war bis vor ein paar Jahren auch eine der größten Neonazi-Webseiten im Web. Und da dachte ich mir, okay, weirder Name, hat das vielleicht was damit zu tun, aber irgendwie, nee, das kann doch nicht sein, weil das ist doch... Und da merke ich einfach, wie quer mein Denken irgendwie dann auch war. Das ist doch eine Frau und die sieht doch auch gar nicht aus wie ein Nazi oder irgendwie sowas. naja, ich greife vor. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende so ein bisschen so mir selber in den Arsch gebissen, weil es dann ja, einfach tatsächlich, dann kam man, da reden wir aber nachher nochmal drüber. Auf jeden Fall, die Seven, die Stormfront wurde da vorgestellt. Gleich auch hier mit einem Insta-Video oder sowas dann am Start und Homelander sagt halt, geht dann auch zum Edgar und sagt dann halt, Digga, was soll das? Und der hat wohl irgendwie Dreck am Stecken oder Edgar hat wohl irgendwas gegen den Homelander in der Hand, dass er tatsächlich nicht einfach ihn abmurkst oder so. Also irgendwas muss da noch sein. Also dass der, warum tut er sich jetzt hier diesen Vorstandsvorsitzenden, dem Präsidenten so unterwerfen, so ein bisschen?
Ja, das kann schon sein, ne? Das, ich meine, das wird ja auch gar nicht so weiter klar, ne? Homelander könnte ja wirklich sagen, nein, ich bin Homelander, scheiß auf Wort, so, also er kann sich ja nehmen, was er braucht, rein theoretisch.
Theoretisch schon, aber trotzdem macht er nicht sein eigenes Ding. Nee. Was für mich interessant machen würde, ob es tatsächlich dann irgendwann mal so weit geht. Und was auch krass dann rauskommt, ist dann auch hier wieder so, dass dieses Compound V ja irgendwie ein Produkt aus Nazi-Deutschland ist und die Forschung damals dann von den Amerikanern praktisch übernommen wurde in Austausch, dass der das erfunden hat, praktisch begnadigt wird. Irgendwie sowas. Also finde ich weird einfach. Und ja, krass.
Ich find's auch krass, wie Stormfront eingeführt wird. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die sympathisch am Anfang.
Ja, volle Kanne.
Folge 1, Folge 2, ich glaube Folge drei dann nicht mehr so, aber die ersten zwei Folgen, weil sie halt so dieses sie lässt sich halt nichts sagen und sie ist so dieser, ich sag mal, Feminismusbeauftragte in Anführungszeichen, also sie setzt sich für Gleichberechtigung ein und das Ganze wirkt aber nicht mega corny oder aufgesetzt, was es schnell ist. Ich finde, es wirkt alles so echt und
sie
so.
Sie ist ihre
so
eigene Person.
Genau.
Ja, genau.
Sie ist nicht und nur sagt da. Also,
ich mache nicht das, was Wort mir sagt. Ich bin mein eigener Mensch und ihr solltet auch eure eigenen Menschen sein. Und so. Und damit kriegt sie halt die Leute auch. Und deswegen zieht das.
Und ich finde es auch cool, gerade wie du gesagt hast, mit diesem Instagram-Video. Ich meine, sowas machen sie ja immer wieder. Die sind schon am Zahn der Zeit dran mit so Sachen, aber sie machen es nicht so on the nose. Also da sagt jetzt keiner, oh, guck mal, sie macht gerade ein Instagram-Live-Video, sondern sie macht es halt einfach und man akzeptiert es, weil es einfach echt wirkt. Und sowas ist schwierig mittlerweile, weil das wirklich dann zu oft zu offensichtlich ist und man das Augenmerk darauf richten will. Oh, guck mal, wir verstehen die Meme-Generation, wir verstehen Instagram.
Da kommen wir ja nachher auch nochmal dazu.
Genau, und aber durch diesen Charakter wird es dann einfach nochmal realistischer, weil sie halt, ja, würde ich schon sagen, so ein Social-Media-Profi ist und ihre Leute im Griff hat und genau weiß, was sie machen muss, damit sie bei den Leuten eine entsprechende Reaktion hervorruft.
Ja.
Mhm. Okay, genug von
Wort.
Wort und Homelander. Kommen wir zu den Boys mal kurz. Ich sag mal, ne, du hast ja schon gesagt, Compound V ist halt so dieser große Aufhänger, auch nachher zum Ende in der ersten Staffel. Und Huey trifft sich ja im Prinzip undercover mit Starlight und sie soll ihren alten Kumpel, Gecko heißt der, erpressen, ne, um an halt Compound V ranzukommen, weil der irgendwie wo arbeitet er? Er arbeitet halt im Labor oder so.
Im Labor, in der Produktion.
Ja, irgendwie. Im Labor.
Ja, ich hab's fast schon so irgendwie nachher so mit fast schon gedacht, er ist wie Versuchskaninchen so. Ne, ist das in der zweiten Folge, kommt er ja halt mit so einem Pflaster auf dem Auge. Mhm. Ja, sie haben irgendwie die Dosis verstärkt oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, aber... Aber das ist auch ein komischer Typ, ne? Ich meine,
durchaus, ja. Also, womit er seinen Lebensunterhalt so neben seiner Laborarbeit verdient, ist schon
Wahnsinn. Fragwürdig. Also, ist halt aber auch wieder pure Kapitalismuskritik dieser Serie, ne? Ich meine, der verdient sich da einen Schein nebenbei, nur weil sich dann halt irgendwie ein reicher Typ, muss ja nicht mal reich sein, aber jemand, der sich's leisten kann, halt einfach den Arm abhacken, so, weil der Arm wächst halt nach, so, also.
Es gibt halt einen Fetisch für alles.
Ja.
Weird, Wahnsinn. Aber wahrscheinlich ist es einfach so.
Ich fand es aber auch super, wie abgeklärt er war, wie einfach völlig egal es ihm war. Er hat schon seine Plastikfolie dabei. Er sagt ihm, wie genau das läuft, wenn er ihm den Arm abschlagen muss, weil er es halt einfach schon ein paar Mal gemacht hat und mittlerweile ist es für ihn relativ normal, dass er Leute dafür zahlen lässt, dass sie ihm diverse Körperteile abhacken, weil sie ihm eh wieder nachwachsen.
Ja. Und Starlight filmt das im Prinzip und erpresst ihn und so verschafft er ihr halt so eine Ampulle mit Compound V. Und Huey ist irgendwie, hat so ein bisschen emotional, ne? Er hat halt nichts mehr zu verlieren und ist halt Teil der Boys, obwohl das ja nicht sein müsste. Und was hat das mit Alden Ehrenreich zu tun? Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Das ist einfach nur eine kurze Szene, wo sie sich in der U-Bahn am Anfang treffen und ein bisschen unterhalten, wo er dann so ein bisschen eifersüchtig ist, weil er erzählt, oh, ich habe dich bei irgendeiner Gala mit Alden Ehrenreich gesehen. Was läuft da zwischen dir und dem? Will Wort, dass ihr zusammen seid? Und dann sagt er einfach, nee, er ist nett. Und also fand ich einfach auch so eine gute Szene, dass er dann ein bisschen eifersüchtig war. Und dann erzählt er, oder kommt er so mehr oder weniger raus, dass er eben nichts mehr zu verlieren hat, was ich gar nicht verstehe, weil ich bin mir nicht 100% sicher, aber wo ist denn sein Vater? Der ist im Zeugschutzprogramm oder sowas?
Weiß ich nicht.
Also ich glaube, der wurde ja zusammen mit der Familie von MM auch irgendwie
versteckt. Ach, das von der CIA in der ersten Staffel, ne?
Genau.
Das stimmt doch.
Aber ich fand es dann komisch, sein, diese Einstellung, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja gut, also sein Vater hat er ja irgendwie noch, aber gut. Ja. Er ist halt jung und verliebt. Da redet man halt so Zeugs. Ja.
Aber was ich halt, ne, weil Alden Ehrenreich, ich meine, das Coole ist halt, diese Welt spielt halt hier. So, ne? Also wir hören ja nachher auch nochmal den Namen Ed Sheeran in der, ja, weiß ich nicht, vierten oder fünften Folge. So, ja, also diese Serie spielt halt im Hier und Jetzt sozusagen. Also das finde ich halt auch so mega krass irgendwie, weiß ich nicht.
Und es funktioniert,
also sowas zu trauen dann auch, ne? Ja, also funktioniert halt einfach, ne? Also, ist krass. Und ein großes Highlight für mich in der ersten Staffel war, die Boys treffen sich mit der Susan Rayner, dieser CIA-Lady aus der ersten Staffel. Ja, und
Und da macht's plopp.
Da macht's plopp, ja. Oh, ich hab so. Das war krass einfach. Also da habe ich gedacht, was passiert denn jetzt hier wieder, ey? Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist schon krass. Also auch hier dieses, ja genau, das ist einfach so, ja gut, wir machen jetzt hier irgendwie Deal aus, mit dem wir dann irgendwie jetzt, was war der Deal? Sie bringen ihm so einen Superterroristen, der der irgendwie illegal irgendwie in die USA gekommen ist, und genau, und jetzt wollen sie den halt, ja, der Deal war, sie retten, sie bringen ihn weg und liefern ihn aus, und was kriegen sie dafür nochmal in Austausch?
Weiß ich jetzt gar nicht. Absolution, oder? Also dass einfach ihre Vorstrafen im Endeffekt gelöscht werden.
Stimmt, genau.
Weil Billy wird ja immer noch mit dem Mord mit Stillwell in Verbindung gebracht. Da gibt es ja auch diese bescheuerten Videos in den Nachstellungen von der Chris Hansen Show und in den Nachrichten, wo dann einfach ein schlecht gespielter Billy eine schlecht gespielte Marilyn Stillwell umbringt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ausgelöscht wird. Und dann erzählt sie ja noch irgendwie, dass sie vermutet, das wäre ein Inside-Job, und ja, dann platzt ihr Kopf.
Ja, richtig.
Auch dann, so ohne Ankündigung, da habe ich auch gedacht, okay, ja, genau. What?
Und dann rennen sie natürlich weg und gehen wieder zurück, so irgendwie so regroupen, und dann kommt auch hier der Butcher, der taucht ja eigentlich gar nicht auf in der ersten Folge, bis ganz zum Schluss.
Genau, da kommt Daddy nach Hause.
Richtig, genau. Und das Interessante ist ja, das Ende der ersten Staffel war ja, dass eben der Billy von Homelander in Anführungsstrichen entführt worden ist und zu seiner totgeglaubten Frau gebracht wurde, die ein Kind hat.
Ach ja, totgeglaubt war sie, genau.
Ja, ich hatte ja, war totgeglaubt.
Ja, genau. Ja, es war so nicht klar, sie ist einfach verschwunden. Also mittlerweile sind viele davon ausgegangen, dass sie tot ist, aber was so wirklich passiert ist, wusste man nicht.
Okay.
Ja, genau. Und der Butcher, der wird da halt hingebracht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert. Auf jeden Fall wacht er dann, ist er irgendwie dann wieder weg, wacht wieder auf und schreibt sich noch schnell die Details auf in irgendeinem Restaurant, wo er um sich praktisch irgendwie die Details zu merken, um seine Frau wiederzufinden,
genau.
Oder halt der Ort. Und dann kommt dann auch raus, okay, die werden jetzt gesucht, dann haut er natürlich ab. Oh Mensch, jetzt habe ich den Faden verloren. Was kam denn danach?
Na gut, das ist eigentlich schon Folge 2, oder? Also das wird alles
Folge 2
gezeigt. Was ich aber auch komisch fand, weil das spielt auch gar keine Rolle mehr, oder? Also diesen Zettel, den er da hat, weil klar, er kommt ja nachher zu ihr, aber das hat ja mit dem Zettel nichts zu tun. Er findet sie,
ja.
Aber die Information wird ihm ja gesagt, also von Grace Mallory, die sagt ihm ja im Endeffekt, du hör mal, da gibt's doch dieses Testgelände von Wort, also da sind die bestimmt. Das fand ich so, das habe ich ja noch nicht ganz verstanden, was diese Informationen jetzt sind, weil es sind ja auch so ganz komische Sachen, die er da aufschreibt. Ich habe gedacht, vielleicht hangelt er sich darin entlang, aber irgendwie spielt das dort einfach keine Rolle mehr.
Nee, das stimmt, das spielt nachher keine große Rolle mehr, ne? Diese Grace Mallory sagt es ihm, das ist ja dann ja auch eine CIA-Agentin, wie auch immer, ne? Die spricht da ja auf der Beerdigung von der anderen CIA-Lady, der Rayner, an, genau. Und bittet sie um Hilfe. Naja, eigentlich hat sie keinen Bock, ne? Aber irgendwie kommen sie ja doch zueinander, weil er soll ihr dann ja diesen Terrorist ausliefern.
Genau. Weil sie wohl weiß, wo er sich versteckt hält oder wo er sich aufhält.
Genau. Und Ja, wir kriegen ja dann nachher raus, ne, Kimiko ist ja in der ersten Staffel eingeführt worden, so wurde ja gefangen gehalten sozusagen und ist halt stumm, ja, genau, stumm.
War nicht immer stumm,
okay.
Ja.
Und ja, der baut halt zu French, die baut sie halt so eine krass intime Beziehung irgendwie auf. Und dann kriegen wir raus, dass das der Bruder von Kimiko ist. Dieser Typ, der die Force hat sozusagen, da ein ganzes Schiff durch die Gegend schleudern kann. Und haben dann da auch ein sehr schönes Wiedersehen in so einer, ja was ist das, irgendeine Verkaufshalle oder sowas, ne?
Mhm, jo.
Und ja, Kimiko und ihr Bruder Kumiji, die fliehen dann auch und werden dann aber gestellt.
Ja. Genau, also ja. Kimiko redet ihm ja so ein bisschen zu, dass er sich, also was heißt redet sie?
Ja.
Sie hat ja diese, es ist keine Gebärdensprache, sondern es ist eine eigene Sprache, so
ja,
eine die sie selbst mehr oder weniger erfunden haben, die zwei. Und probiert ihn dann halt zu überzeugen, sich zu stellen und sich auszuliefern, den Boys, will er nicht so wirklich machen und dann gibt es ein, zwei Verfolgungsjagden und am Schluss überwältigt Kimiko ihn dann im Endeffekt und dann können sie ihn gefangen nehmen. Und ich finde tatsächlich, also, weil du es auch gerade eben gesagt hast, für mich ist Frenchie und Kimiko ist für mich die beste und interessanteste, nicht nur Liebesbeziehung, sondern irgendwie zwischenmenschliche Beziehung in der ganzen Serie. Weil ich finde es so, ich weiß nicht, so schön, aber auch so traurig und so glaubhaft und so. Mhm. Ich habe einfach Mitleid mit den beiden und will, dass die irgendwie zusammenfinden und also da können Yui und Starlight irgendwie abstinken. Ich finde, Frenchie und Kimiko sind die heimlichen Stars der Serie. Zumindest ihre Beziehung. Ja. Und Frenchie sieht aus wie Ethan Hazard.
Das finde ich auch. Wo du das hingeschrieben hast in das Dokument hier, ne, da habe ich so überlegt, so ja, hast eigentlich recht. Ja, ja, der also, sieht aus
wie Ethan Hazard. Er kam mir die ganze Zeit so bekannt vor. Ja. Und dann habe ich am Wochenende mal wieder ein bisschen FIFA gespielt. Und dann habe ich gedacht, warte mal. Hey, wann spielt Frenchie den Fußball? Und dann kam er wieder, daher kommt er mir so bekannt vor.
Eden Hazard. Ja, ich fand Frenchie schon in der ersten Staffel eigentlich ganz geil, ne? Ich sag mal, der baut sich da irgendwelche super Waffen selber hin und so und irgendwie mit Drogen hat er auch was am Hut. Der ist halt nicht ganz sauber, der Typ, und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und so wie du sagst, die bauen halt eine schöne ja, Liebesbeziehungen zueinander auf. Also das finde ich ganz, ganz toll. Und im Verlauf der Staffel redet er ja auch noch mehrfach auf sie ein und so. Und das wird noch mal größer auf jeden Fall, ja. Ja. Und was ich gut finde, was The Boys in der ersten Staffel nicht so gut geschafft hat, ist, sie gibt hier diesen ganzen Charakteren mehr Raum. So.
Richtig, ja.
Ne? Also sie haben halt wirklich die Möglichkeit, so jetzt hier ihre Beziehungen so zu entfalten und wir lernen sie besser kennen und auch viele Hintergründe und so. Und das finde ich wirklich schön, dass diese Staffel das jetzt so macht. Ne, also wir gehen halt nicht nur mit Huey und Billy Butcher oder Homelander oder so, sondern halt auch mal mit Frenchie und Kimiko halt, ne? Ja. Und genau, es wurde ja schon gesagt, wir haben jetzt den Kumiji gefesselt und sind auf dem Boot und sie möchten jetzt diesen Subterrorist zu der CIA-Lady bringen.
Richtig, genau. Auf dem Weg, also irgendwie tun sie sich ja, also Kimiko und Kumiji, also sie versucht ihn halt dann immer zu beruhigen, hey, das ist schon das Richtige, bitte, ich passe da schon auf dich auf und so. Findet er nicht so cool, auch hilft nicht, dass er auch einfach gefesselt ist, also seine Hände nicht benutzen kann, über die seine Kräfte halt kommen. Also er braucht diese Hände, um praktisch hier seine psychokinetischen, telekinetischen Kräfte wirken zu lassen. Ja, aber im Prinzip befreit er sich dann auch tatsächlich. Im gleichen Moment kommt, glaube ich, auch der, werden die auch gefunden auf dem Boot.
Ja.
Und werden angegriffen. Ich glaube, das ist jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ist das der NYPD oder ist das irgend so ein Wort-Helikopter,
so, ja.
der da kommt?
Mhm. Entschuldigung, der Helikopter ist tatsächlich vom NYPD, also da werden sie erstmal noch gar nicht angegriffen, sondern die, die wollen die erstmal so stellen und dann zeigt der Butcher ja so, blöd. Hier, ich habe Dokumente, bla bla bla, ich bin im Auftrag vom CIA unterwegs. Ja, und dann auf einmal fliegt schon der Anker in den Helikopter und dann hat sich das wohl
auch erledigt. Ja, weil der Kumiji halt sich dann eben hier befreit hat und dann zack, dann ist Kacke am Dampfen, weil dann kommt auch hier, wie vorher schon erwähnt, The Deep mit seiner Hai-Armee.
Und er reitet auf einem Wal.
Und er reitet auf einem Wal. Wunderbar ist das.
Schönes
Ja, Sinn. Und ja, und dieses Boot wird halt von diesem Wal zum Kentern gebracht und die fliehen dann halt auf ein kleines Motorboot. Sagen, okay, da hinten ist dieses Safehouse noch eine Meile weiter, wir müssen da jetzt hin. Und dann sind wir mehr oder weniger in Sicherheit. Ja, und dann eben, wie gesagt, die Haie, die können sie irgendwie noch ein bisschen abwimmeln, aber dann stellt sie eben der Wal den inzwischen. Und das Geilste an der Szene ist wirklich dieses Ding, dieser Blick von The Deep, wenn er erstmal so richtig heroisch dran steht. Ihr könnt gar nichts, ihr seid gestellt an der nächste. Und er merkt dann einfach, dieses Boot wird nicht langsamer. Dieses Boot wird schneller. Dieses Boot kommt näher. Dieses Boot kommt schneller näher. Und dieses Boot haut einfach volle in die volle Breitseite des Wals rein und er spritzen wieder Gedärme, das Blut spritzt überall hin und die Hälfte der Crew ist im Wal verschwunden, wo auch das restliche Boot ist und The Deep wird da fällt dann auch in Ohnmacht, weil er einfach dann blöd aufkommt, wenn er fällt. Geil einfach. Geile Szene einfach so insgesamt.
Fand ich mega.
Du hast so eine Minute lang so wirklich so, wow, The Deep, jetzt kommt sein Moment. Und nein, das wird einfach so krass einfach wieder runtergedrückt. Und er ist so ein Lappen. Und dann fliehen sie praktisch in diese Kanalisation rein. Wo die dann kurz darauf von den Seven dann auch gestellt werden. Also die Seven kommen ja dann dort an. Und wollen dann ja im Prinzip und wollen die halt dann auch jetzt fangen, umbringen. Aber da gehe ich ein bisschen zu weit vor, weil wir sind eigentlich schon in der dritten Folge, richtig? Hm. Ja, eben,
ja.
Genau. Dann lassen wir uns doch einfach mal hier nochmal bei den Seven nochmal reden. Was war denn da los bei den Buben?
Genau, und zwar die letzte Handlung, sag ich mal, der Seven in der ersten Folge oder von Homeland ist, dass er sich in Richtung Becker aufmacht, weil er jetzt Lust auf seinen Sohn hat und mit dem verbringt er am Anfang auch so ein bisschen Zeit und man merkt aber
schnell... Sehr zum Ärgernis der Mutter.
Ja, sie findet es gar nicht so schön und man merkt auch schnell, dass Homelander so ein bisschen enttäuscht ist, weil sein Sohn so normal zu sein scheint und eben nicht dieses göttliche Wesen ist, für das er sich selbst und seinen Sohn eigentlich auch hält und er probiert dann den Ryan so ein bisschen... Also seinen Sohn so ein bisschen zu überzeugen und erklärt ihm, hey, wir sind Götter, wir sind was ganz anderes als diese Menschen, wir sind den sowas von überlegen. Und dann auch diese Szene, wo er ihn ins Bett bringt, mehr oder weniger, und dann so in der Tür steht und sagt, I love you, son. Und dann sagt der Ryan gar nichts und sagt er so mit Nachdruck, now you say it too. Und der kleine Junge ganz verstört, I love you. Und so ganz komisch, so ein soziopathisches Verhalten,
richtig
weil er
weird.
Einfach überhaupt nicht weiß, was Liebe ist. Ich meine, das hat man in der ersten Staffel schon gemerkt, wo man gedacht hat, okay, er hat offensichtlich was für die Madeline, er liebt die wohl irgendwie. Ja, nee, er macht sie tot, ein bisschen.
Und er ist ja auch ein bisschen, er ist ja auch in einem Labor aufgewachsen, mehr oder weniger. Also er ist ja dadurch gerade dieses Compound V und so, das wurde ihm auch damals verabreicht und er ist dann praktisch da unter diesen Bedingungen dann halt auch aufgewachsen, hatte keine wirkliche Kindheit, weiß eigentlich nicht wirklich, what love is. Baby, don't hurt me no more. Nein, er weiß es halt nicht, er hat sowas noch nie erlebt und deswegen hat er da so ein bisschen dieses weirde Verhältnis da dazu und so, ja, hey, wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, dann musst du sagen, ich liebe dich auch. Sohn und super weird einfach irgendwie.
Ja, er spielt halt so dieses Mutter-Vater-Ding halt vollkommen so, ne?
Er versucht's zu spielen.
Ja, genau.
Aber er freakt einfach alle irgendwie aus, was das angeht. Ja.
Vor allem finde ich, da fühlt man so krass mit Becker mit, weil weil die ganze Situation halt so angespannt ist, aber sie kann halt nichts dagegen machen, überhaupt nicht. Sie kann nichts gegen den übernehmen, sie hat nichts gegen ihn in der Hand. Wenn er wollte, könnte sie mit einem Fingerschnipsen sie und ihren Sohn im Endeffekt töten, und sie musste so ein bisschen über sich ergehen lassen. Und das finde ich so eine ganz unangenehme Situation, immer wenn man die drei, sage ich mal, Vater, Mutter, Kind da zusammen als idyllische Familie mehr oder weniger sieht. Diese Anspannung, die halt die ganze Zeit damit spielt, weil sie eben nicht weiß, okay, was hat er mit meinem Sohn vor und was macht er, wenn der Sohn und ich nicht machen, was er will. Weil dass er nicht so gerne Sachen hat, die gegen seinen Willen gehen, oder dass er enttäuscht wird, das hat er ja gezeigt, dass er das nicht so gerne mag. Genau, und dann geht es im Endeffekt auch noch weiter, mal weg vom Homeland und zu unseren neuen Frauen, also zu Stormfront, Starlight und Maeve. Ja, die halt jetzt diese Empowerment, Female Empowerment Schiene fahren müssen mit ihrem neuen Claim, Girls Get It Done, und die werden überall interviewt und müssen überall das Gleiche sagen und haben diese komische Werbetour, die halt auch so eklig ist. Alles so ist.
Fake,
ja,
PR.
So richtig eklig.
Ja, wir sind geil, aber die Stormfront, die schaut das ein, die durchschaut das halt einfach direkt. Also die ist einfach da auch so woke und prangert das auch alles an, auch hier sehr vokal, sehr, sehr öffentlich dann auch. Und auch hier wieder baut sich bei mir da auch eine gewisse Sympathie dann auch hier auf, weil ich denke so, ja, die heuchelt das nicht, sondern die spielt das. Die spielt das nicht, die ist so. Und das ist eigentlich das schon auch wieder hier faszinierend und fand ich dann auch wieder ganz interessant. Und glaube ich, während dieser PR-Geschichten und so ist es auch so, dass die Queen Maeve dann auch, die musste dann auch wieder gehen, weil da irgendwie ihre Ex-Freundin, ich glaube, die hat irgendwie Probleme mit dem Blinddarm-Durchbruch, Durchbruch, und die war noch als Emergency-Contact drin, deswegen ist die dann gerufen worden, ist sie noch dahin, und dann haben die halt miteinander da auch ein bisschen gequatscht und vielleicht auch, sie sind dann auch ein bisschen wieder angebandelt, geht aber halt nicht, weil einfach Homelander, wenn der das halt mitkriegt, ist halt einfach, ja, der hat irgendwie auch irgendwie so einen, mit dem sie mal was hatte oder nicht mal was hatte, sondern der einfach nur ihre Nummer zugesteckt, seine Nummer zugesteckt hat. Den Homelander hat den Typen einfach, hat ihn einfach enthauptet. Einfach so. Und da baut sich auch hier eine Sympathie auf zu Queen Maeve. Die ist halt auch in Anführungsstrichen nur menschlich und die hat halt auch Probleme in dem Sinne, dass die einfach Schiss hat, sich irgendwie zu binden aus Angst, dass Homelander was dagegen hat und dann einfach hier das alles zerstört, was sie liebt und möchte und gerne hättet. Ja.
Gut, vor allem die ja auch im Endeffekt nicht geoutet ist, also die ja mit ihrer Homosexualität jetzt auch nicht an die Öffentlichkeit geht, weiß, dass wahrscheinlich vertraglich festgeschrieben ist, dass sie das nicht darf oder dass sie genau weiß, dass man das nicht mögen wird. Und das, was du vorhin gesagt hast, Marco, die zweite Staffel nimmt sie mehr Zeit, eben auch die Seven mal so ein bisschen denen mehr Fleisch und Blut zu geben, ne? Die Backstories von denen zu ergründen. Und das finde ich dann schon ganz schön. Ich meine, sie ist trotzdem noch scheiße, weil im Endeffekt hat sie trotzdem genug Menschen sterben lassen, gerade in Staffel 1 mit einem Flugzeugabsturz und sowas. Das macht sie jetzt nicht zu einem guten Menschen, aber zumindest so, dass man die Hintergründe erfährt, was bei so Leuten dann überhaupt privat, sage ich mal, passiert. Das machen sie ganz gut in der Staffel. Und da ist ja sie nicht das einzige Beispiel. Das gleiche mit A-Train, der dann ja auch direkt danach wieder auftaucht im Zuge dieser Pressekonferenz, der ja Ende der ersten Staffel diesen Herzinfarkt hatte und wiederbelebt werden musste von Yui und Starlight. Der ist dann auf einmal wieder gesund. Und über den erfährt man dann ja auch noch so ein bisschen im weiteren Verlauf der Folgen, na, dass der in Armut aufgewachsen ist. Das wird auch in der ersten Staffel schon erwähnt mit seiner Mutter. Und so macht man die Charaktere einfach dreidimensional. Und das machen sie gut, das machen sie nicht zu sehr on the nose. Das schaffen sie eine ganz gute, ja, organische Stimmung. Ich habe keine Ahnung, wo der Satz enden soll, den ich gerade angefangen habe. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
Ja, absolut. Absolut. Ja, genau. Also ist schon gut, auf jeden Fall. Und die wirken halt alle sehr menschlich und menschlicher. Und genau auch das mit dem A-Train auch hier, auch eigentlich ein gebrochener Mensch, weil er, das kommt ja dann später, das kommen wir dann später nochmal drauf zu, dass er halt auch, dass er einfach auch mit sich ein bisschen so selber kämpfen muss und so. Aber ja, genau. Und ich glaube, das war es auch schon in der zweiten Folge von den Wortleuten. Außer dass halt eben auch hier Stormfront auch mit der Starlight immer mal wieder so ein bisschen ankabbelt, weil die Stormfront denkt, eher Starlight ist so ein bisschen, ja, die ist auch nur aufgesetzt. Dabei ist sie eigentlich gar nicht so. Sie spielt nur das Spiel jetzt gerade mit, weil sie weiß, dass es halt Probleme gibt. Und weiß nicht, ob die sich da jetzt selber so ein bisschen sympathischer werden, aber naja.
Ja, bis hierhin fand ich Stormfront, glaube ich, auch noch tatsächlich ganz gut. So vom Charakter her auch. Ne, ich fand, sie hat so frischen Wind reingebracht. Also sie ist halt nicht auf den Mund gefallen. Sie war wohl, hat halt eben nicht diese PR-Schiene mitgefahren. Sie ist sich im Prinzip selber irgendwie treu und so. Und ja, das ändert sich dann relativ schnell nachher. Dann zum Ende der dritten Folge. Aber da kommen wir dann gleich hin. Fabian hat ja schon gesagt, A-Train ist wieder aufgetaucht und er feiert halt in so einem Club, ne? Er kommt da selber auch so in diesen Superheldenkostümen, er ist halt einer der Seven und so. Hat dann aber auch halt mit diesen Herzproblemen zu kämpfen und das kriegt auch Homelander dann zum Ende der Folge auch so unterschwellig mit, würde ich fast behaupten. Ja, ist natürlich halt was Fabian gesagt hat, dem Herzstillstand aus der ersten Staffel wahrscheinlich geschuldet so.
Der ist einfach noch nicht wieder auf der Höhe. Ja. Und wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auf Compound V. Das könnte natürlich auch sein, dass er da ein bisschen abgeschnitten ist, je nachdem. Ja, also er kämpft halt da jetzt, wie gesagt, dann auch damit und eben in der Folge kriegt das eben der Homelander auch mit und der ist da halt auch schon so ein bisschen auf dem Plan, was dann ja auch, um das vorher wegzunehmen, dann auch, was dann einfach auch Konsequenzen haben könnte. Zumindest Homelander überlegt sich da halt gegebenenfalls was. Genau, ja. Homelander selber, der ist halt immer noch bei der Becker und bei dem Ryan und spielt da so ein bisschen heile Welt, Mutter total am Ausflippen innerlich. Und Jan sagt halt so, ja gut, wir gehen jetzt mal spielen draußen. Und dann geht er halt raus und dann nächste Szene, in der du die beiden siehst, stehen beide auf dem Dach. Und dann hat der Homelander einfach sozusagen so, ja, du hast mein Blut. Das heißt, es kommt alles von alleine. Also wenn du jetzt springst, das wird schon. Ah nee, trau mich nicht, bla bla bla. Und so, Und dann schubst du ihn einfach runter.
Ja, geil.
Und dann denkst du, okay, vielleicht fliegt er jetzt. Aber nein, du hörst nur einen.
Er fliegt nicht.
Und er liegt. Und er liegt. Und er bewegt sich nicht. Und die Mutter kommt raus. Und kackt halt einen Homelander an. Homelander kackt so ein bisschen zurück. Und dann kackt der Ryan ein bisschen zurück. Dann bekommt er nämlich auch rote Augen und greift dann praktisch den Homelander an, haut ihn mehr oder weniger buchstäblich von den Socken, indem er ihn mal wirklich umschmeißt. Und und dann kommt so raus dieses, also ist da doch etwas. Was ja auch ganz, ganz, ganz interessant ist, wie sich das dann auch weiterentwickelt praktisch mit seiner Beziehung zu Homelander und auch wie er seine eigenen Kräfte, weil er sollte ja eigentlich als normaler Junge aufwachsen.
Ja.
Genau, richtig. Ja, und dann wird Hollywood aufs Korn genommen, so ein bisschen. Also, welche Namen sind da gefallen? Lin-Manuel Miranda, wo ich dann schon gesagt habe, so, oh, interessant. Wo ich mir auch sagen muss, es gab in diesen ersten drei Folgen irgendwie schon mindestens zwei Hamilton-Anspielungen, die ich sehr begrüßt habe. Und meine Freundin auch, die daneben saß, und sagt so, da geht's um Hamilton.
So, oh, es soll auch nicht die letzte sein, tatsächlich. Es kommt noch eine. Mindestens
und,
eine.
Und was geht's da auch noch so? Also es wird halt so dieses, da geht ja dieser Origin-Film, dieses Dawn of the Seven, was ja auch einfach schon dieses Dawn of Justice schon mal so auf die Kimme nimmt oder aufs Korn nimmt und episch und auch das Logo mit dieser 7 sieht auch doch ein bisschen von weitem weg aus wie das S von Superman, dieses stilisierte dunkelrote mit den gelben Details und so, das fand ich dann auch ziemlich auf die Nase gebunden. Fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, aber das war jetzt auch nicht ganz so weit, aber das wird halt praktisch da schon ein bisschen angeteasert.
Aber das fand ich auch wieder so eine schöne Szene, weil es halt wieder so ein hinter die Kulissen blicken lässt, ne? Weil,
ja, richtig.
Ich sag mal, eigentlich ist so eine Szene unnötig, weil sie zu der Story nicht viel beiträgt. Aber es hilft halt wirklich, das in der Realität einfach zu verankern, dass man sieht, okay, genauso ist es halt. Und genauso dieses lächerliche, ja, wir brauchen jetzt eine Origin und dann ist da hier Homelander, der macht das und das. Und dann kommt der Score von Hans Zimmer rein. Und genauso stelle ich es mir halt wirklich vor, ne, dass da einer das Ganze pitcht. Eigentlich finden es alle scheiße. Und dann hast du eine, die begeistert ist, die hat es sagen und die sagt dann, ja, genauso machen wir das Ganze.
Ja, die Ashley hat halt große Augen gekriegt, ne? Also die hat halt so diese PR-Maschinerie gesehen so. Und ja, ich glaube, Stormfront sagt halt auch so irgendwie, sie ist ja nicht so, sie wird da so dargestellt als Michael Bay Fuck Dolls oder sowas, sagt sie. Ja. Ah, fand ich halt auch großartig. Also ja, gute Szene auf jeden Fall, ja. Ja.
Absolut, absolut. Und dann, wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass die Starlight ja so dieses Compound V dann auch herbekommen hat. Das hat sie besorgt und das hat sie dann auch geleakt. Also das hat sie praktisch irgendwie, ich glaube, an MSNBC oder so weitergegeben. Ja. Und das ist dann so dieser Moment, wenn dann halt rauskommt so, oh shit, Superhelden werden nicht geboren, sondern werden gemacht. Und das ist halt so, dann kommt der Shitstorm aller Shitstorms, dass eben die Aktienkurse einbrechen und ihr Leute, Black Noir, der dann in der Halle der Sieben sitzt und in sich hinein heult, als er das herausfindet, und ist ja sicherlich auch traumatisch, wenn dein ganzes Leben praktisch eine Lüge ist, und deine Eltern dich mehr oder weniger verkauft haben für ein paar Dollar, dass sie halt irgendwie Experimente an dir machen können, finde ich auch schon krass. Und da wird das dann auch, ja, da muss man halt dann, und dann steht da halt dieses, sitzt da dieses Board rum und sagt halt, okay, wir müssen jetzt entscheiden, machen wir jetzt mea culpa, sagen, okay, fuck, ja, natürlich ist das passiert, sorry, oder verneinen wir alles. Ja, genau.
Und da finde ich aber auch wieder, ich sagte sehr oft, eine schöne Szene, aber so diese Reaktion von der Queen Maeve und vom Deep, wie sie dann alle so ein bisschen erzählen, wie das damals war, da fand ich wirklich Black Noir am unerwartetsten, dass der jetzt da sitzt und heult, weil ich will mehr über den wissen, weil man weiß halt gar nichts, über alle anderen weiß man jetzt ein bisschen was, über ihn weiß man halt absolut gar nichts, er war bisher eigentlich nur diese Maschine, der halt auch komplett treu Wort gegenüber war, also der das nie hinterfragt hat, der nie sein eigenes Ding gemacht hat und
als der auch dann nicht gesprochen hat.
Genau, und der halt ja so eine Maschinerie mehr oder Teil dieser Maschinerie ist und den es auch nicht zu stören scheint. Und der sitzt dann auf einmal da und fängt an zu weinen. Ich will mehr über ihn wissen. Also
der Boba Fett unserer Zeit.
Ja, das schaffen sie es.
Der Boba Fett unserer Zeit. Man will wissen, was ist los mit dem? Wo kommt er her? Wo geht er hin? Und warum? Das ist schon krass. Ja, genau, richtig.
Und ja. Die Sieben entschließen sich halt, den Sub-Terrorist zu stellen. Beziehungsweise, also Kumiji. Ja. Genau, den Kumiji,
auch als PR-Move auch ein bisschen, damit so, ja, hey, wir sind trotzdem noch super, haha, und wir machen das, wir sind ein Team, das haben die Sieben dann beschlossen, wir sind immer noch ein Team, wir sind eine Familie. Keine Ahnung, wie geheuchelt das jetzt vom Homelander halt dann rüberkam oder sein sollte, aber die machen das jetzt. Und genau. Und dann kommen wir wieder auf die Szene zurück. Hier nochmal Wal, Boot, puff, weg.
Genau, der große Showdown sozusagen am Ende der dritten Folge, ne?
Richtig, genau.
Erstmal sind sie da in dem, ja, was ist das? Safe House, auf jeden Fall Bunker oder sowas halt, ne?
Ja, die sind erstmal in irgendwelchen
oder Kanalisationsgeschichten. Ne? So, ja, genau. Und Huey trifft Starlight und spricht sie so an, ey, hast du ja meine SMS gekriegt oder meinen Anruf oder was auch immer, und sie geht halt einfach voll auf ihn los, weil, ja, Homelander ist halt irgendwie auch am Start. Ja, genau, ist um die Ecke. Und ja, er möchte auch, dass Starlight eben Huey um die Ecke bringt. Und ja, will sie halt nicht. Und ja, er droht ihr halt, naja, wenn du es nicht machst, bringe ich halt beide um. Und dann kommt Butcher und so eskaliert das so ein bisschen. Und der Kumiji nutzt halt seine Macht und Was hat er da hochgeholt? War das ein Schiff?
Der hat die Decke einstürzen lassen.
Genau.
Genau. Ist da noch ein Auto mit runtergefallen weiß ich.
Ja.
Genau.
Und die Kumiji und jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Kimiko, genau. Fliehen halt, von Homelander ist gerade erstmal nichts zu sehen, aber die beiden fliehen halt und die Stormfront schießt halt hinterher. Und da kommt
Genau. Da muss man auch sagen, der Butcher hat das ja auch nur gemacht, weil er halt einfach jetzt sich halt von seinen ganzen Teamkameraden halt gesagt bekommen hat, dass der Huey das alles nicht überleben wird. Der ist einfach, ein Zivilist, das ist so krass traumatisch alles für den, der wird das nicht packen. Und dann kommt das, und das ist so dieser erste Moment, in dem er dann auch wirklich sagt, okay, ich tue jetzt was für den Huey, ich bin mal selbstlos. Und sagt dann im Prinzip, in dem markantesten I can't und ruft ihn dann halt her und dann kommt, Kumichi haut das Ding dann runter und der flieht dann und Stormfront hinterher. Und das fand ich jetzt aber auch richtig, richtig krass irgendwie, weil die fliehen irgendwie in Gebäude rein und rennen dann auf das Dach die fliehen halt durch so eine Wohnung und die Stormfront hinterher. Und diese Wohnung wird bewohnt von Schwarzen. Und so von Afroamerikanern. Und die bleibt kurz inne, guckt dahin. Und dann ballert die den einen der Typen einfach um. Quer durch das Ding. Und dann siehst du halt dann noch so eine Außenaufnahme von diesem Gebäude, wie dann auf einmal ein Stockwerk explodiert. In dem zweiten fliegt eine Wand raus. Und da saß ich auch dran und dachte mir so, warum hat die das gemacht? Ist das wirklich so? Und dann kommt die Konfrontation zwischen Stormfront, Kimiko und Kumiji auf dem Dach. Ja, und da so ein bisschen so ein Kräftemessen. Stormfront schlägt die Kimiko weg, die ist kurz bewusstlos, Kumiji will halt angreifen und Stormfront auch wieder in einer Graven-Szene packt ihn an die Hände und knickt die einfach nach außen weg.
Das war auch so ekelhaft. Also
richtig ekelhaft. Und dann kommt da noch diese Stimme so, kannst du deine Hände nicht mehr benutzen für deine Zaubertricks? Und dann packt ihr den halt und bricht ihm das Genick, aber echt, ohne ihn vorher als Yellow Bastard abzustempeln. Und spätestens dann wisst ihr, Stormfront, der Name ist nicht zufällig gewählt.
Nee.
Sie ist eine fucking Rassistin.
Ja.
Und die Schwarzen, die hat sie auch mit Absicht umgebracht. Und krass einfach, krass. Kurz darauf, also die Kimiko, die flieht dann? Oder wie ist das bei der? Wie kommt die da nochmal weg? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Homelander landet dann kurz darauf bei der Stormfront und meint noch so, den wollte ich haben. Und dann sagt die Stormfront einfach krass, du bist zu alt, Opa. Du bist zu langsam, Opi. Und es ist einfach so dieser Schlag ins Gesicht dann auch hier wieder, dass er einfach, er ist nicht zu alt, aber das ist einfach so, das hilft halt jetzt gerade seiner Psyche überhaupt nicht. Dass jetzt nicht nur, er nicht diesen Terroristen selber zur Strecke gebracht hat, sondern dass er auch noch von einer Frau sozusagen besiegt wurde. Also das hat dann schon extrem am Ego gekratzt. Und die Stormfront wird danach halt auch wirklich als Heldin dann auch gefeiert. Und auch hier wird er die Dingsschiene dann auch spielen, die schöne Polit-Schiene so, die waren Helden. Das sind hier die Helfer und die Polizisten und die Feuerwehrleute und wir müssen die jetzt und bla bla bla. Und die spielt das Mediengame einfach sehr, sehr gut.
Ja, und sie hat halt diesen krassen Kontrast jetzt auf einmal bekommen, ne? Vorher war sie so diese Kontrastprogramm, sie ist halt irgendwie nicht diese klassische Heldin, aber wir vielleicht als Zuschauer oder Zuschauerin fanden sie eigentlich vielleicht ganz sympathisch. So, und dann spätestens mit dieser Aktion dann auf dem Dach oder mit dem, was im Haus passiert ist, so finden wir sie als Zuschauerin oder als Zuschauer halt total scheiße so. Aber halt sie hat halt eine Fanbase innerhalb dieser Serie halt einfach richtig krass aufgebaut, ne? Und das fand ich so, das hat die Serie richtig stark hingekriegt, so dass es da auf einmal so einen Wechsel gab. Ne, wie gesagt, ich fand sie bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz cool und habe mich gefreut, dass Homelander da so eine Gegenspielerin hat. Und ja, kriegst halt einfach mal so voll eine Schippe in die Fresse geknallt, so, ne? Aber und mir ist halt erst da tatsächlich aufgefallen, so, ja, eigentlich Stormfront hätte eigentlich schon alles verraten müssen, so, ne? Ja.
Ging mir aber auch so. Ich habe da tatsächlich auch noch mal zurückspulen müssen, weil ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, dass sie da, dass diese Zivilisten, die sie da Absicht umgebracht hat, dass die schwarz waren. Aber spätestens, wo sie dann diesen Spruch mit Yellow Bastard gesagt hat, habe ich gedacht, was soll das jetzt? Und habe dann zurückgespult, habe mir das Ganze dann nochmal angeguckt und gesehen, Alter, das ist ja Absicht, was die da macht. Und da ist ja auch dann dieser Mann, der es auf der Treppe sieht und dann grinst sie ihn nur so dumm an und bringt ihn um. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, gut.
Ja.
Ja, ist wohl doch eine Bitch, die Alte.
Ja. Also, wow, einfach. Aber auch gut abgespielt sozusagen. Also, ich glaube, Kenner der Serie, der Serie der Comics werden schon wissen, wer Stormfront ist. Wenn ich das jetzt richtig nachgelesen hatte, gibt sie einen Charakter da ja auch. Allerdings ist es dann Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung oder wenn ich das richtig gelesen hatte.
Okay.
Ja. Hm. Aber für mich und auch ohne, dass ich jetzt irgendwelche Trailer oder so gesehen habe, mich hat das schon, wie gesagt, ein bisschen angeteasert mit hier jetzt dem Namen an sich. Aber ja, wie gesagt, Chapeau, gut gemacht.
Ja,
gut gemacht.
Wie haben euch denn so die ersten drei Folgen gefallen, um mal so ein kurzes Anfangsfazit zu ziehen?
Ja, mir haben die sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich Spaß mit denen. Du bist wieder voll drin und du hast, glaube ich, auch, und das habe ich auch gemerkt, nachdem ich mir jetzt hier den Wikipedia-Eintrag jetzt nochmal durchgelesen habe für die erste Staffel, also die ganze Synopsis, dass die Inhaltsangaben da durchgelesen habe, habe mir gedacht, so, ich habe zwar schon viel wieder vergessen, aber das war nicht schlimm. Ich wurde da ziemlich gut abgeholt und ja, es war einfach spaßig. Ich hatte echt Bock drauf und habe auch Bock auf mehr. Gerade jetzt auch mit dieser Stormfront hier, nachdem das rausgekommen ist, denke ich mir auch so, ja, jetzt würde ich schon gerne wissen, was da jetzt geht mit der, wie es weitergeht und auch natürlich hier mit The Deep.
Ja, also kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Die Serie hatte ich halt direkt wieder mit ihrer Brutalität und mit ihrem Humor hatte ich mich direkt wieder. Gut, was heißt direkt wieder? Bei mir war es nicht die Riesenzeit zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Aber sie hat das gut weitergeführt und ausgebaut, was in der ersten Staffel aufgebaut hat. Ich bin da deiner Meinung, was du vorhin gesagt hast, dass sich die zweite Staffel ein bisschen besser bisher findet als die erste Staffel, weil sie eben mehr von den Charakteren zeigt. Und was wir jetzt so gar nicht erwähnt haben, was ich auch richtig gut finde, ist die Musikauswahl. Weil es kommt nicht viel Musik vor, es ist vielleicht ein Track pro Folge, aber ich finde, der ist immer passend. Das ist eigentlich immer bei, wenn sie so Montagen haben, gerade in der ersten Folge hier mit Sympathy for the Devil von den Stones oder dann natürlich die Billy Joel-Lieder, die immer wieder vorkommen für Yui.
Ja, das ist cool, ja, das hat mich sehr gefreut. Als auf einmal ist so dieses,
Billy Joel,
Yui, der auf seinem kleinen iPhone oder seinem Smartphone halt dieses Billy Joel-Musikvideo anschaut. Schon gut, ja, auf jeden Fall.
Genau, und das soll immer so. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Absolut, absolut.
Ja, ich kann auch nur sagen, ich fühle mich wieder richtig reingeholt. Also gerade die ersten drei Folgen, ich finde es auch wirklich einen guten Schachzug von Amazon zu sagen, diese ersten drei Folgen haue ich erstmal raus, weil es passiert noch nicht allzu viel. Man hat gerade zum Ende hin einen schönen Cliffhanger so. Also es passiert nicht viel in dem Sinne so, dass nichts extrem Krasses irgendwo passiert. Also man wird gut abgeholt und man macht die Geschichte oder man führt die Geschichte aus der ersten Staffel konsequent und solide gut einfach weiter. So, und ab jetzt kommen halt so diese wöchentlichen Folgen und ich glaube, da kann man wirklich Spaß mit haben, mal wieder so wöchentliche Folgen zu gucken. Wir sind da ja doch ein bisschen verwöhnt, dass man sagt, man binscht halt Sachen durch und weiß es vielleicht gar nicht mehr zu schätzen, so wie es mal früher war. wo man dann wirklich um auf dem Montag um 20.15 Uhr dann unbedingt Sender XY hat anmachen müssen, um die nächste Folge zu sehen, so, ne?
Ja, das ist so dieses Ding, was halt auch früher jetzt auch irgendwie bei Lost oder sowas halt geil war, dass du auch diese, also man nennt das ja hier Watercooler Talks, wo du dann halt am Montag, nachdem sonntags irgendwie die neue Folge rauskam, du am Montag dann praktisch am Wasserspender bist, hier in deinem Bürojob und dann redest, hey, hast du gestern hier die neue Folge Lost angeschaut oder Game of Thrones? Krass, oder? Was da abging. Also, ja, das finde ich auch ganz gut, dass die hier so ein bisschen dieses Format gehen. Du hast das Beste von zwei Welten so ein Stück weit. Du hast einen guten Einstieg. Du kannst deinen Fix holen, indem du zwei, drei Folgen einfach am Stück anschauen kannst. Musst nicht, kannst. Und dann aber wöchentlich einfach noch weitere Dinger dann reinziehen kannst. Und es sind, glaube ich, auch nur 8 Folgen für diese Staffel. Ich glaube, die letzte Staffel waren auch 8 Folgen, richtig? Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Länge. Da bin ich mal gespannt, was da noch so alles passiert.
Ja, acht Folgen einwandfrei.
Ich finde halt auch an dem wöchentlichen Format gut, gerade bei so einer Serie, dass man anfängt, drüber nachzudenken und dieses Spinnen von Fantheorien ist halt für mich immer so ein ganz großer Punkt. Ne? Ich bin dann gerne, war bei Game of Thrones zum Beispiel so, da ich bin dann halt direkt nach der Folge erstmal auf Reddit, guck mir da ein bisschen an, was haben die Leute gesehen,
die Diskussion
was ich vielleicht nicht gesehen habe, was haben die für Theorien, was haben die für Ideen.
Und sowas. Kann aber auch nach hinten losgehen. Das gerade hier Stichwort Reddit, das habe ich bei Westworld gemacht. Und die haben, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge, ich weiß nicht, ob ihr Westworld gesehen habt, aber in der zweiten oder dritten Folge haben die im Prinzip schon Theorien aufgestellt, die sich später als wahr entpuppt haben. Bei denen ich dann auch dachte, okay, krass, aber auch schade, weil das hätte ich gerne für mich selber herausgefunden. Es sind zwei Seiten einer Münze und kann gut oder auch schlecht sein. Bei Westworld mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich von den Dingern weggeblieben bin, von den Discussions danach, weil das einfach mehr Mindfuck ist. Aber bei sowas definitiv, also die Discussions dann im Nachhinein sich nochmal durchzuschauen, ist schon immer sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Und spannend geht's auch weiter in Folge 4 und wir hoffen,
unsere dass Folge 2.
Unsere Folge 2, genau.
Unsere Folge 2 für
The Boys, genau. Unsere Folge 2. Und wir hoffen, dass ihr dann auch in der nächsten Woche wieder nicht einschaltet, sondern zuhört.
Würde uns freuen auf jeden Fall.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.